Herzlich willkommen bei Herzpumpen. Nochmal.
Da war deine Chance, Bruder, den nehmen wir.
Sei ruhig, ich bin noch nicht fertig.
Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Online-Shop für Brettspiele.
Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blas mir nur ein.
Herzlich willkommen bei Herzpornblatt. Heute haben wir in der Runde den strammen Stefan mit Liebe für Plastikfiguren, den ADHS-Christian, der sich keine Narben merken kann, Daniel, der Wodka-saufende Liebhaber, mich, der seinen Döner auch mal nur mit Zwiebeln und Salz frisst und zu Gast Andreas, den affenarschschwingenden Podcast-Veteran. Herzlich willkommen.
Oh, Selchuk, hast du dich aufgeschrieben?
Ja. Warte. Wer soll dein Herzblatt sein?
Ja, lieber Zuschauer, jetzt musst du dich entscheiden.
Genau. Oh Gott, Selchuk, Alter, hast du den gerade wirklich abgetippt?
Ich hab gerade ganz schnell getippelt.
Okay, das muss ich mit Bauchschmerzen in diese Folge
machen. Hey, Daniel, ich hoffe, Daniel, bitte, wenn du Ehrenmann bist, auf jeden Fall den Versprecher mit reinschneiden.
Nein, Mann.
Der doch, 100%.
Das macht doch keinen Sinn, mit einem Versprecher
Chris,
zu starten.
Du hast ab jetzt kein Mitspracherecht mehr, was Folgentitel angeht und was das Schneiden des Podcasts angeht.
Das haben wir eben im Pre-Stream.
Zumindest bis Folge 200 mal
erstmal, Leute, lasst uns doch mal versuchen, heute wie zivilisierte Menschen. Ich weiß, es wird schwierig werden, Leute, aber wir werden heute versuchen, mal so voll diszipliniert, so eine richtig geile Folge einfach mal herzustellen. So mit Content zu füllen, mit coolen Sachen irgendwie zu füllen.
Nein, Brettspiele vor allem. Wir können nicht mit Lügen beginnen.
Und dafür haben wir heute erstmal, das wirkt so ein kleines bisschen unhöflich, wenn ich jetzt direkt eine kleine Vorstellung mache. Wir haben Andreas dabei von den Board Game Monkeys. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Stefan. Guten Tag, Selchuk. Guten Tag, Daniel. Guten Tag, Chris.
Guten Tag. Das heißt, herzlich willkommen, warte kurz. Herzlich willkommen, Andreas. Und dann musst du sagen, hallo Gruppe.
Hallo Gruppe. Ja, man hat hier manchmal das Gefühl, das ist manchmal so wie in der 5. Klasse oder so, bevor die Lehrerin ins Klassenzimmer kommt, weißt du, wo alle noch komplett chaotisch durcheinander laufen und rumbrüllen. So ist das hier auch immer irgendwie, wenn der Podcast losgeht.
Ich war schon so, ich bin gar nicht bis zur 5. gekommen, Daniel.
Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber es ist schön, dass du das ansprichst.
Aber es ist ja so, wir werden heute wirklich mal versuchen, so ein kleines bisschen strukturiert einfach mal ein kleines bisschen vorzugehen. Weil ihr wisst, wenn wir zu 5 sind, zu 4 ist man schon ein bisschen chaotisch. Deswegen sollten wir uns vielleicht nochmal an den Gesprächsstein aus, oder was wir da hatten. Was hatten wir denn nochmal in der allerersten Folge?
Das war der Gesprächs-Cthulhu, oder?
Nein, wir hatten die Gesprächsfaust. Wir haben die Faust gehoben, wenn wir was sagen wollten.
Vielleicht sollen wir erstmal beginnen und die Hörer mit an die Hand nehmen und erstmal erklären, warum wir den Andreas eingeladen haben.
Genau.
Also der Andreas wurde nominiert.
Wer ist denn Andreas? Du hast ihn eingeladen.
Erklär ja, der Andreas wurde diese Woche nominiert für den wichtigsten deutschen Brettspiel-Content-Creator-Preis, denn die Brettspielgarde hat ihn nominiert für bester Brettspiel-Content und ich dachte, wir sind so auf dem absteigenden Ast, Alter. Und jetzt müssen wir uns mal einen reinholen, der hier auch mal ein bisschen Content mitbringt, so, weil wir einfach komplett kreativlos sind. Außer Pipi-Kaka-Humor ist hier halt nicht mehr viel. Und da drüben haben wir halt noch einen richtigen Brettspieler sitzen. Und ich dachte, vielleicht schafft er es uns heute mal wieder zurück zu den Roots zu holen, zu Brettspielen.
Und man muss ja auch sagen, Andreas, du bist ja auch ein Veteran, ne? Ich meine, du bist ja, glaube ich, schon so lange dabei wie ich und am Rumasten und am
Machen. Ich kenne noch deine Anfänge. Dein erstes Video, hast du mich gefragt, guckst mal hier mein Twilight Imperium Video an. Ich habe mein erstes Video ist die Regelerklärung zu Twilight Imperium. Kannst du mal ein Like und ein Abo dalassen?
Guck mal, da kommt's raus, wie er lutschen gegangen ist. Der klinkenputzende Boss.
Ja, Digga, so ist es, man. Von klein auf, man startet jeder ab. Ich meine, Andreas kennt's halt eben auch, ne? Der ist auch klein gestartet, mittlerweile halt eben auf Instagram, fette Reichweite dir aufgebaut. Ihr habt halt eben euren Podcast, der, falls einige Hörer oder Zuschauer sich erinnern können, Der Roy ist ja quasi halt eben dein First Mate so im Podcast. So, ihr seid so das Zweier gespannt halt eben. Normalerweise seid ihr zu viert, aber so immer so ein kleines bisschen wechselnd Konzeption. Aber sag mal so, der Roy und du, ihr bildet ja so ein kleines bisschen das Rückgrat von dem Podcast. Und Chris sagt auch immer wieder so, neben unserem Podcast, das ist ja auch der Einzige, der seinen eigenen, hörst du deine eigene Podcast-Folge? Das wäre gleich so eine Nebenfrage, die du vielleicht gleich mal kurz beantworten könntest. Aber der Chris hört ja gerne mal unseren eigenen Podcast. Und wenn da mal wieder alles durchgehört ist, dann hört er was anderes und er sagt immer, euer Podcast ist der einzige andere deutsche Brettspiel-Podcast, den man überhaupt hören kann. Und das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen oder so, an alle anderen, die mithören, aber alle anderen sind Schmutz, sagt er immer.
So durch die Blume, durch die Blume. Ich sag auch nicht, dass die mega geil sind, aber ich sag auf jeden Fall, ich höre sie gerne.
Das reicht mir, das ist Lob genug. Nein, aber ich höre tatsächlich meine eigenen Podcasts nicht. Das wäre ein bisschen strange, fände ich. Aber natürlich, wenn mal eine Folge da stattfindet, wo ich nicht mitgemacht habe, dann höre ich sie mir manchmal an. Wobei ich dann meistens einschlafe, weil der Roy macht immer so 30 Minuten Regelerklärungen und
ja, voll unangenehm.
Muss man mit Roy eine Folge machen?
Echt voll unangenehm, Alter. So Leute, hasse die ich einfach kein Leute, Limit kennen, wenn es um Regelerklärungen geht. Das ist echt unangenehm.
Der aber lässt sich dann auch irgendwie nicht mehr zurückholen. Also man versucht die ganze Zeit schon so so räuspern oder so.
Kriegt dann nicht mit. Du musst dann einfach mal wie hier, dann muss man einfach diese Wand brechen und sagen, halt bitte jetzt einfach deine Fresse. Musst einfach mal klar sagen, dann checken die Leute. Weil klatschen kannst du ihm ja nicht, ihr sitzt ja nicht in einem Raum.
Stimmt doch gar nicht, Alter. Bei euch ist immer so, wenn ich anfange zu reden, dann stehen erst mal zwei auf und holen sich was zu essen.
Weil wir wissen, dass es lange dauert, Bruder.
Ich sag's dir ohne Scheiß, wenn wir zusammenzählen würden, wie viel du an Regeln erklärt hast und wie viel ich an Regeln erklärt habe, dann hast du mich schon dreimal überholt.
Der Unterschied ist aber, dass die Spiele, über die ich rede, einfach spannend sind und keine von uns.
Aber du bringst sie auch nicht spannend darüber.
Ja klar, ich habe auch echt ein Problem. Ich sprach es nicht meine wie sagt man? Das kann ich nicht so gut. Der wortgewandte Boss, Junge. Wortgewandt, Alter. Das ist gut für einen Podcast.
Aber pass mal auf, Andi. Andi ist scheiße, ne? Andi sagt man nicht, ne? Sagt jemand Andi zu dir? Sagt deine Mutter Andi zu dir eigentlich? Man neigt ja dazu, immer so ein bisschen so Spitznamen.
Ja, schlimm, ja. Also ich hatte damals in der Schule, hat schon immer eine Lehrerin versucht, Andy zu sagen, eine Englischlehrerin. Und da habe ich sie direkt immer unterbrochen und habe gesagt, ich heiße Andreas.
Guck mal, bei uns hat er sich das nicht getraut. Komisch. Leute, ihr seid echt zu gefährlich.
Wenn du damals angefangen hast, so wie ich, wann ist denn das gewesen, Digga? Das muss ja 2016 oder so ungefähr.
Nee, ich habe 2013 tatsächlich mit der Homepage angefangen.
Du hast ja am Anfang die Homepage, wo du einen Blog halt eben geschrieben hast, ne? So war es, ne? So hast du angefangen.
Die gibt's auch tatsächlich immer noch.
Digga, schreibst du immer noch den Blog?
Nee, ich schreibe nicht mehr. Ich habe mittlerweile Leute, die für mich schreiben. Wir sind ja mittlerweile auf der Homepage noch so 9 Leute oder so. Und die kriegen sozusagen von mir nur die Spiele verteilt und die schreiben dann darüber.
Aber krass, wird es das angeklickt? Ich meine, wie viele Leute lesen sich sowas halt eben durch? Weil ich zum Beispiel, ich suche mir auf Websites gar keine Infos. Ich meine, ist das nicht so wie in Büchereien zu gehen früher mittlerweile, sich irgendwelche auf irgendwelchen Seiten und Foren rumzutreiben und sich da neueste Infos irgendwie reinzuziehen?
Nee, also tatsächlich, ich bin auch total mein schlechtester Kunde. Also ich lese weder Rezensionen, noch höre ich Podcasts. Also ganz, ganz selten höre ich Podcasts. Ich gucke maximal irgendwie YouTube-Videos oder Twitch oder sowas. Aber tatsächlich, es gibt immer auch viele Leute, die lesen. Und wir kriegen auch ab und zu wirklich mal Mails, die dann uns sozusagen Feedback zu den Rezensionen auf der Homepage geben.
Mails, ja, solange ihr keine Ahnung, hätte mich auch nicht gewundert, wenn jetzt da Post kommen würde oder Postkarten. Wir hatten ja reden im Pre-Stream, du hattest letztens mal in einem Game von Hansen Glück nochmal so eine Postkarte drin, so aus einem Uralt-Game, so bitte einsenden an Postfach 6400 Hans im Glück, keine Ahnung, vierstellige Postleitzahl, so wenn du irgendwelche Sachen brauchst. Und da hast du die auch mal angefragt und sagst, jo, wie sieht's denn eigentlich aus so, wenn ich jetzt da was bestelle, gibt's dieses Postfach noch? Und was war das Ergebnis davon?
Ja, die haben gesagt, das ist immer noch genau die gleiche Adresse. Es hat sich auch nicht die Postleitzahl tatsächlich geändert. Aber wenn ich halt irgendwie ein Ersatzteil oder so gebraucht hätte, hätte ich dann noch so Briefmarken für Rückporto reinlegen müssen.
Ach, so, krass. So war das damals noch?
Nee, das war jetzt, das mit dem Rückporto haben sie nicht gesagt, aber das war glaube ich, früher tatsächlich so. Ich glaube, wenn du das irgendwie gemacht hast, dann musstest du wirklich irgendwie auch zumindest bei der Hitparade oder so, wenn du da Autogrammkarten haben wolltest, musstest du Rückporto beilegen in Form von Briefmarken.
Das ist okay, krass. Ich habe mir letztens eine kleine Doku angeschaut, auch wieder eine Doku. Ich weiß, ich habe letzte Woche schon mal über die Doku geredet, aber da ging es irgendwie auch um die, kennt ihr noch die Club Nintendo Zeitschrift? die man sich in im Spielwarengeschäft und so holen konnte.
Sagt mir was.
Das war ja auch früher ein Abo-Modell und dann wurde das dann irgendwann mal eben auch verteilt in die Spielzeugläden, da konntest du es ja auch dann halt abholen. Aber wie das dann da war, dass dann da Leserbriefe drin waren, die Leute haben dann aufgeschrieben, so, keine Ahnung, meine drei Lieblingsspiele. Und das war so das einzige Medium, wo sich die Leute darüber informieren konnten, welche neuen Spiele rauskommen. Hm. Wie geil ist das denn, Alter? Dass du einfach sagst so, boah, fuck, wann kommt die neue Zeitschrift raus? Ich will wissen, welcher neue Shit es bald irgendwie auf dem Markt gibt und so weiter oder was gerade entwickelt wird und so. Und heutzutage hast du halt, ja, keine Ahnung, irgendeiner liegt irgendwas und dann weißt du schon. Ja. Die Spannung ist hoch.
Ja, Digga, man wusste zwei Wochen vorher schon, wie die neuen Sorten von Gönnergy halt eben heißen werden, bevor die im Handel waren, Digga. So, das ist die Zeit, in der wir leben, sag ich mal. Selçuk, hast du eigentlich schon, hast du alle Gönnergys schon probiert? So als?
Nee, ich hab, glaube ich, zwei probiert oder so.
Das Gelbe und das Blaue. Was sagst du so? Digga, du musst dir mal vorstellen.
Ich find beide, also Gönnergy ist ja ein Energy-Drink. Und ein Energy-Drink ist ja normalerweise immer mit Zucker verbunden.
Ja.
Und Gönnergy halt nicht. Und ich bin ja hier so ein Kong-Trinker. Was habe ich ja immer Abende, wenn ich beim Podcast war, habe ich ja immer Kong getrunken. Aber das hat mir irgendwie beim Schlaf nicht so gut geholfen, wo ich dann damit aufgehört habe. Und ja. Gönnergy ist für mich eine coole Alternative. Aber es ist halt eben schwer zu bekommen. So, es ist halt, keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht so scharf drauf, irgendwie für eine Dose da 2,50 Euro oder 3 Euro zu bezahlen, wenn ich einen Energy-Drink will. Dann trinke ich lieber einen Kaffee oder ich trinke einen Kong oder so. Aber
ich kenne das Zeug nicht. Hat das irgendein bekannter YouTuber rausgebracht oder was?
Montana
Monte. Montana okay, Rack okay. Oder sowas.
Wie ist es bei dir, Andreas? Was macht ihr denn so? So wie ich das verfolge, du setzt ja auch eher so auf natürliches Wachstum, so wie ich halt eben auch im Vergleich zu vielen anderen Kollegen, die ja auch gerne mal ein bisschen was dazu shoppen und an den Zahlen hier und da irgendwie mal ein bisschen drehen. So, hast du, was habt ihr so für Ideen für die Zukunft, vielleicht so Projekte für 2024, die ihr vielleicht im Podcast euch vorgenommen habt oder für eure Blogseite, die ihr euch da vorgenommen habt. So, man könnte ja eventuell auch einfach ein Gönnergy-Tasting einfach machen und dann einfach Glück haben, dass Montana Black darauf reagiert und damit die Abozahlen direkt einfach verhundertfachen und ihr könntet Better Board Games einfach so zurücklassen. So.
Weißt Stopp, du, bevor du antwortest, möchte ich kurz Stefan seine Frage noch mal ein bisschen simpler stellen.
Ja?
Habt ihr eine Struktur im Podcast, dass ihr sagt, unser Podcast läuft immer so folgendermaßen ab, wir haben immer so ein bisschen so unsere Struktur, dass wir sagen, am Anfang labern wir kurz, dann gehen wir zu den Spielen, dann gehen wir zu den News, dann gehen wir zu dem und so.
Das ist jetzt aber wieder noch eine andere Frage.
Ja, aber fangen wir nee, damit
mal quasi an. Ich finde die Frage einfach scheiße, deswegen
versuche ich einfach nacheinander zu geben. Also ja, tatsächlich, wir haben so ein bisschen eine Struktur. Wir sind mittlerweile ja in die vierte Staffel hat jetzt gestartet. Und wir machen am Anfang immer so ein bisschen Intro labern. Und danach geht's eigentlich direkt los mit einem Überreden, was wir kurz gezockt haben. Ja, ob gut oder schlecht, was auch immer. Und dann machen wir meistens Freestyle. Ja, also wir haben zwar schon ein paar Themen, die wir halt so haben. Ja, so, keine Ahnung, irgendwie top. Neulich hatte jemand eine Top-Liste für einen Skiurlaub gemacht oder sowas, ja. Aber in der Regel, sag ich mal, gucken wir einfach immer, worauf wir Bock haben. Also ich meine, ihr kennt das ja auch, wenn man wöchentlich einen Podcast aufnimmt, dann ist man irgendwann mal mit der Struktur so ein bisschen müde, weil man dann irgendwie denkt, oh Gott, ey, was soll ich mir jetzt schon wieder für ein Thema ausdenken? Und dann guckt man einfach, dass es unterhaltend ist. Ja, also unser Podcast ist eigentlich eher so ein bisschen daran gerichtet, das Ganze locker rüberzubringen, aber trotzdem irgendwie Fachlichkeit, ja.
Ihr habt ja auch...
Also bei uns sind eigentlich bisher jegliche Versuche von Struktur nach relativ kurzer Zeit gescheitert, aber...
Da kommen die ersten 20, 30 Folgen, da war noch relativ viel mit, was für ein Thema ist unsere nächste Folge und so, da war schon ein bisschen... Oder?
Die ersten 20 Folgen?
Ja, zumindest hatten wir noch für jede Folge wirklich so naiv ein Thema. Das ist, da kommt nächste Folge ist das Thema, nächste Folge ist dieses Thema. Wir hatten dann wirklich ein Thema, an dem wir uns lang gehangelt haben. Bis wir dann irgendwann uns die Themen ausgegangen haben und gesagt haben, jetzt ist Anarchie.
Am geilsten war in den ersten Folgen schön die Box mit Themenvorschlägen, mit Zetteln drin, den ersten Zettel rausgezogen. Ah nee, kein Bock drüber zu reden. Nächsten Zettel...
So lange ja, gezogen. So gewesen. Aber das ist ja trotzdem gut zu hören. Aber du eher und finanziert euch ja auch so ein kleines bisschen euer Hobby, auch über Patreon, so wie ich auch. Und ihr habt ja auch einige extra Folgen. Also im Gegensatz zu mir halt eben gibt es bei euch auch extra Content in Form auch von Podcast-Folgen. Wie verhält sich das?
Genau, also wir haben von vornherein eigentlich gesagt, als wir den Podcast gestartet haben, dass wir jede zweite Woche öffentlich gehen und jede zweite Woche ist auch hinter einer Paywall. Das heißt, wir haben immer im Wechsel öffentlich Paywall, und das sind ganz normale volle Folgen, die halt einfach nur Unterstützer von uns kriegen. Ja, und das läuft eigentlich tatsächlich ganz gut. Also wir haben Gott sei Dank viele User, die uns einfach gerne zuhören und dann auch bereit sind, ein bisschen was in den Topf zu werfen. Ja,
ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee.
Krass, also nichts Special-mäßiges.
Nee. Also wir machen tatsächlich, gut, da sind wir so ein bisschen experimenteller bei den exklusiven Folgen, nennen wir das. Da spielen wir zum Beispiel mal eine Partie Hits, da haben wir neulich mal gespielt irgendwie. Das war ganz geil, wir haben dann halt Hits-Schlager, wo man die ganze Zeit Roland Kaiser mitsingt oder Ute Freudenberg mussten wir dann kennenlernen und sowas. Okay. Genau. Ja,
aber ich sag mal, wenn man so einen Kram macht, dann darf man sich ja auch nicht wundern, Alter, wenn man dann von allen Content Creatoren in Deutschland auf einmal dann nominiert wird für den, wie war das, kreativsten oder wie war
ja, ich glaube kreativster Content, kreativster aber auf Content? Instagram nur.
Nur auf kannst du der Pam mal schreiben, warum sie wie, also irgendwie ist die Mail im Spam-Ordner an uns gelandet, die soll die nochmal schicken, bitte.
Für die Kreativsten.
Ja, ich habe irgendwie, wir haben die ist bei uns irgendwie durchgegangen. Also wir sind, müssten ja theoretisch 100% nominiert sein. Also wir haben nichts bekommen. Sag ihr das nochmal bitte, ja?
Ich weiß auch gar nicht genau, ob die Nominierung jetzt von den Usern kam oder von der Brettspielkarte selbst. Das weiß ich gar nicht. Aber
das weiß man leider überhaupt nicht so, weil letztes Jahr haben die ja auch quasi diesen Preis verliehen. Letztes Jahr hat quasi der Basti von Geekpunkt ihn ja auf jeden Fall gewonnen. Und da habe ich dann auch ich hab drauf reacted, mir das alles angeguckt und habe dann auch die ganze 10.000 Mal die offenen Fragen gestellt. Leute, wie setze ich das zusammen? Wie geht das mit den Nominierungen? Digga, ich habe sogar bis zu dem Ankündigungsvideo Videos zurückgeklickt, um irgendwie zu erfahren, so als sie diesen Preis vorgestellt haben. Erst so, wie setzt er sich quasi zusammen? Ich habe dann, wie viele Leute haben denn dort abgestimmt? So, wenn man so auf dieses Abstimmverhalten halt eben mal guckt, wenn du, keine Ahnung, 1000 Abstimmungen beim Goldenen Berti halt eben beispielsweise halt eben hast als Bewertungsgrundlage, sage ich jetzt mal, und du hast dann aber eine Reichweite von, keine Ahnung, wesentlich weniger Leuten, Digga, dann kannst du dir ja ausrechnen, wie viele Leute da abgestimmt haben werden. So. Und wenn dann noch dann die Leute selber Einsendungen machen können und die nicht zur Auswahl stellst, dann ist es ja auch so, beim Golden Bear, die sind ja, keine Ahnung, wie viele hunderten Spiele, weil da auch Spiele dabei sind, die haben dann nur eine Nennung oder so, irgendwie sowas gehabt. Und wenn du Leute aufrufst, nennt mir mal alle euren Lieblings-Content-Creator, mit der Reichweite der Brettspielkarte, alle pushen das Ding quasi entsprechend dort rein. Vielleicht hast du auch weniger Fans, als du denkst, Andreas. Ich muss dich an der Stelle einfach nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückhalten.
Ja, das ist das
Lied von dir, Stefan. Ist natürlich, ist es ein Ritterschlag. Also, das muss man schon sagen.
Nee, das ist auf jeden Fall, ich finde es tatsächlich, selbst wenn nur einer für mich gestimmt hätte, der dann, der es dafür gesorgt hätte, ist auf jeden Fall nice. Und ich finde es ja tatsächlich auch sehr cool, was da Michael und Pam sich da für eine Arbeit machen. Also,
Das muss man schon sagen. Also von, ich finde, die sind eigentlich für mich so ein kleines bisschen die kreativsten Leute.
Sie haben auch gesagt, dass ganz viele gesagt haben, sie wären die kreativsten. aber sie haben, sie nehmen sich natürlich nicht zur Auswahl, weil sie es veranstalten.
Ja, finde ich vollkommen.
Okay. Wäre es mein Preis, hätte ich mich selber auf die Eins gepackt. Serious.
Bin
ich
aber natürlich. Wer ist denn für euch? Wer ist denn? Also das war jetzt nur für Instagram. Das ist ein kleines bisschen schwierig. Auf Instagram bin ich jetzt nicht tausendjährig auf sämtlichen Dingern da unterwegs und jeder followt da jedem und allem drum und dran. Da kriege ich Reizüberflutung, kriege absolute Krise. Hab momentan Instagram mal wieder deinstalliert, einfach damit ich den ganzen Tag da irgendwelche Dinge halt eben rein denke. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Wer der Kreativste für uns
wäre? Genau, wäre aber so der Kreativste. So, wir gucken ja alle so bei YouTube, die Kanäle, wir machen ja hier auf Twitch so direkt. So, was sagt ihr denn so, Selçuk? Was findest du denn so, wer ist so
der Kreativste kreativ im Boardgame-Bereich?
Ja.
Da gibt es eigentlich wenig Kreativität.
Doch, da gibt es schon. Ich finde so Mareile heißt
die, von der, ja, Spielbar, aber da kann man wieder, ja, okay, wenn ich jetzt über die Reaction rede, die wir immer machen über Spiel des Monats oder sowas, da siehst du dann schon manche Leute, die sich da um einiges mehr Gedanken machen, wie sie das Spiel vorstellen. Das, okay, aber ich rede so von Content an sich, wenn man sagt, man hat so einen Kanal oder man ist halt wirklich ja Content Creator und nicht nur mit einem Beitrag und man macht sozusagen so ein Vollpaket aus verschiedensten Sachen und dann denke ich mir so, okay, da fällt mir jetzt nicht so viel auf, wo ich sagen würde so, oh krass, da erwartet mich so heftig viel anderes. Das ist halt relativ, aber das ist ja auch bei ganz großen Content Creator, es ist ja eigentlich viel Einheitsbrei. Man sieht halt überall man sieht halt die Top-Listen, man sieht halt irgendwie hier und da mal vielleicht eine Reaction, dann wieder eine Live-Sendung, dann aber es ist eigentlich alles zusammen, ist ein Einheitsbrei.
Also wenn es um Kreativität geht, fällt mir eigentlich immer sofort, wie heißen sie nochmal, No Pun Included?
No Pun, wollte ich gerade auch sagen, No Pun Included, also auf jeden Fall.
Das sind, die zwei sind auf jeden
Fall. Und Shut Up and Sit Down, ja, die machen.
Shut Up and Sit Down, definitiv.
Ja, stimmt,
machen,
stimmt.
Die machen schon wirklich, also wirklich vor allen Dingen auch korrekt, gute, kreative Sachen, die wirklich auch intelligent sind und echt kreativ sind. Also das wird mir sofort einfallen.
Doch, korrekt.
Aber Deutschland, Deutschland ist halt sonst schwer.
Ja, also doch, Deutschland gibt es auch noch Format C-Brettspiele, die machen halt nur YouTube und die sind halt super krass
aber aufwendig. Aber selten gemacht. Auch, ne? Die sind sehr aufwendig, was sie machen und da kommt halt eben selten mal jetzt ein Video, das ist jetzt nicht sowas, so, wo du mal jede Woche reinschauen kannst und was Neues, glaube ich, siehst, ne? Oder machen die mittlerweile in neueren Taktung? Ich glaube nicht. Da kommt alle, keine Ahnung, 3 Wochen oder so. Kommt
ja, ich würde jetzt nochmal mal sagen, wir kommen jetzt mal auf die wichtigen Fragen. Genau. Wurde auch im Chat gestellt und ich würde mal gerne jetzt kurz ausführen. Andreas, wurde dir schon mal die Schlangenfrage gestellt?
Oh nein, bitte, stopp, nein, die Schlangenfrage ist Zeltschuk, die stellst du jetzt nicht.
Wurde dir schon mal die Schlangenfrage gestellt?
Nein, die muss gestellt werden, die Schlangenfrage.
Bis jetzt noch nicht.
Aber ja, eigentlich
also kommt ist sie, ist es ganz einfach. Wer ist denn so dein Standard?
Mach erstmal, also wir machen das so ein bisschen traumreisemäßig. Mach einfach Podcast mal so die Augen zu, einfach mal genießen.
Ja, warte
so
ein kurz, ich muss ja erst Story, mal
wissen, Roy, der Roy, ist der Roy.
Der Roy, okay. Also, jetzt gehst du mal kurz in dich und denkst mal so an Campingurlaub. Ihr habt Bock, richtig schön zu zelten miteinander. Ihr geht raus in die Natur, genießt den Tag, macht euch ein kleines Lagerfeuer, erzählt euch noch Geschichten von früher. Und irgendwann heißt es, komm, geh mal pennen, so, ne? Und mitten in der Nacht, Alter, schreit der Roy los. Und denkst dir, was ist los, Alter? Hat ein Bär uns angegriffen? Sind irgendwelche Wölfe da? Hat ein Fuchs irgendwas geklaut? Was auch immer. Und du rennst rein ins Zelt und plötzlich steht der Roy da und sagt, Alter, Andreas, du musst mir helfen. Mich hat gerade eine Schlange in mein Genital gebissen. Eine Giftschlange. Wir müssen schnell handeln.
Du musst ihn jetzt in den Mund
jetzt
nehmen
und das Gift Frage,
aussaugen, sonst sterbe ich sofort.
Würdest du ihm das Gift aussaugen oder würdest du ihn da liegen lassen?
Ich suche mir einen neuen Podcast-Kollegen.
Pass auf, Zeltschuk hat mir die Frage wurde das erste Mal an mich gestellt in diesem Podcast und Zeltschuk hat gesagt, stell dir mal vor, er hat sich dann selber genommen, Chris, stell dir mal vor, wir sind selten und dann kommt das mit der Schlange und da habe ich gesagt, Zeltschuk, ich würde sogar sorgen, wenn dich keine Schlange gebissen hätte. Ey, ja. Aber mal ganz kurz, wo wir es gerade schon mal was
wir können nur sind. Hoffen, dass der Roy hier nicht reinhört, sage ich jetzt mal, ne, weil der
Roy, du bist tot.
Mit solchen dicken roten Eiern würde der halt eben dann ein Zelt gefunden
werden. Ja, auf jeden Fall nirgendwo zelten, wo Schlangen sind.
Stefan, pass auf, aber eine Sache habe ich letzte Woche hatten wir so ein kleines Duo, da waren für alle Leute, die letzte Woche nicht reingehört haben, Daniel und Zeltschuk waren out of order. Stefan und ich haben hier ein kleines intimes Interview zu zweit geführt.
Das Dildo-Tandem, Leute. Ich sag nur Dildo-Tandem.
Genau,
Daniel und Zeltschuk auf dem Dildo-Tandem.
Das Ding ist halt, Stefan hatte mich eine Woche oder 2 Wochen vorher was geschrieben gehabt. Das wollte ich eigentlich letzte Woche zum Thema bringen. Habe es vergessen, aber ich habe heute dran gedacht. Am 12. Januar hast du in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, erinnert mich Donnerstag an das Teegewichse.
Da habe ich schon im Stream quasi erzählt. Ich habe morgens um 5:30 einen kompletten Ausraster gekriegt, Digga, Alter.
Weil ach, das kann, war das? Jetzt, ach so, ich, Bruder. Ja, ja,
ja. Aber ich kann eine andere Story gerne erzählen, Leute.
Okay, aber ich dachte, wenn er schon normalerweise, wenn jemand in den Chat schreibt, Jungs, erinnert mich Donnerstag an das und das Thema, dann ist das meistens so eine richtig heftige Story.
Pass auf, ich kann euch eine andere.
Andreas, es war jetzt eine Geschichte, dass Stefan einfach zu viele Tupperdosen
denkt. Pass auf, ich kann euch schon eine andere Geschichte erzählen, Digga. Okay, ich bin ja Postbankkunde seit, keine Ahnung, Digga, seit ich denken kann, bin ich Postbankkunde. Und ihr wisst, ich habe ja so meine Probleme mit der Postbank in Erkelenz. Ihr erinnert euch an die Story mit der behinderten Frau, die da arbeitet, mit dem Wagen, die Pakete dann da carried und keine Ahnung, die immer so ein bisschen super strange ist. Und ihr müsst wissen, die Postbank, Deutsche Bank, ich weiß nicht, wer von euch da betroffen ist, dass die ganze Postbank Cash Group hat Ende 2022 ihr ganzes EDV umgestellt. Es ist ultra viel Scheiße passiert. Die Leute haben keinen Zugriff auf ihre Konten verloren. Das Bestsign, das Online-Banking, alles ging nicht mehr. Es ist voll viel bei Leuten Kohle auch komplett verschwunden und alles drum und dran. Das hat sich teilweise über Monate gezogen und ist bei mir heute immer noch, hatte ich bis heute keinen Zugriff, habe ich seit 2022 auf mein verficktes Tagesgeldkonto halt eben.
Eine so, Frage, für Dumme, was ist Tagesgeldkonto? Ist das ein normales Konto?
Das ist einfach ein Konto, wo du nebenher dir sowas wegsparen kannst.
Das ist halt ein bisschen bessere Zinsen auch und so.
Genau, okay. Wo du einfach sowas von deinem Girokonto dir einfach so wegtun kannst, aber du kannst es ruckzuck wieder verschieben. Es ist aber jetzt keine Anlage oder kein Sparbuch oder weiß der Geier halt.
Alles klar.
Das weiß ich nicht. So, jetzt habe ich gesagt, okay, pass auf, jetzt reicht's mir komplett. Ich hatte es halbwegs im Griff und dann ging letzte Woche das Online-Banking wieder nicht. Ich will einfach nur kurz das zurücksetzen, Digga. Muss ich wieder komplett neu Aktivierungsbrief abwarten. Dazu kommend, Alter, war ich tanken, wollte meine Karte bezahlen. Ist meine Karte abgelaufen. Ich gucke, Alter, ist die das war jetzt vor 2-3 Tagen oder so. Ist die im Dezember abgelaufen und die Wichser haben mir keine neue Karte geschickt. So, und ich denke, ey, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Da bin ich komplett ausgerastet, bin heute in dieser Postbank gewesen, damit ich einfach meine ganzen Kontodaten in Erfahrung bringen konnte, damit ich zur Postbank gehen kann. Das sind meine ganzen Kontonummern. Ich möchte, dass alles jetzt zu euch geht. Ich will mich um nichts kümmern und ich möchte, dass ihr das bitte einfach stumpf für mich macht. Ging dann nicht ganz so einfach. Ich musste das dann erst online machen und dann Termin machen und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch vorstellen. Aber egal, ich hoffe, das ist bald geregelt. Ich also da rein, übelste Warteschlange. Ich mit meinem Leistenbruch voll am Steh da, bin am Abkrampfen, weißt du, war heute schon im Krankenhaus zu gucken. Ich werde am 31. operiert, hatte heute dieses Gespräch, musste 2,5 Stunden im Krankenhaus warten, eh schon übel Krawatte gehabt. Aber gute Nachricht, musste noch warten, bin schnell in den Handyladen rein und habe meinen Vertrag umgestellt und jetzt kriege ich mehr Gigabyte und zahle 7 Euro weniger im Monat. Das ist die positive Nachricht.
Wow. Der Tag ja schon gelohnt.
Ja, komm da rein, Digga, voll viele Leute da und nur diese eine Frau wieder, mit der ich letztens schon im Clinch gehangen habe. Leute, ihr kennt shit, sie halt. Alter,
die hasst dich.
Ey, ihr glaubt's nicht, wie viele Zuschriften ich mittlerweile bekommen habe nach dieser Podcast-Folge, wo irgendwelche Leute aus Kreis Heinsberg hierher kommen und sagen, ey, die behinderte Frau aus der Postbank in Erkelenz, Digga, die kenne ich auch, mit der hatte ich auch schon Beef, keine Ahnung, die ist, also irgendwie ist die schon da so bekannt, die fällt halt auch einfach auf und so mit ihrem frechen Mundwerk so ein bisschen. Auf jeden Fall, ich gewartet, die anderen voll langsam gewesen, ich denke, nein, jetzt wird gleich bei der frei, musst du schon dahin. Ich dahin, der meine Lage erklärt, die schon wieder blablabla, nur 1000 Fragen gestellt, so, ich sag, ich möchte gar keine Fragen, ich möchte bitte nur beantworten, ich möchte nur meine Sachen haben, ich bin mit der Postbank hier durch, ich sag, ja, und hier die andere Karte und so, wollen Sie eine neue Karte? Ich sag, ich möchte gar keine Karte, Sie können jetzt einfach meine Karte sperren, ich nehme jetzt hier alles mit, ich möchte nur einen Ausdruck, wo einfach alles mal draufsteht und einfach mal ganz kurz gucken, wie mein Kontostand aussieht, weil ich einfach wieder keinen Zugriff habe, einfach nur mal sehen, wie alles aussieht und dann möchte ich mir das ausdrucken und dann bin ich hier auch für immer wieder halt eben weg. Ja, soll ich Ihnen jetzt keine Karte stehen? Die hat einfach wieder gar nicht verstanden, was ich gesagt habe, einfach wieder und war auch wieder so frech. Ich hab dann gesagt, okay, vielen Dank, so, ich bin dann jetzt mal weg, ich komme dann auch nicht mehr wieder, ne, und so weiter. Und sagt, ja, sie haben mir beim letzten Mal eine schlechte Bewertung dagelassen und so, hat die mich... pass auf, dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich dir auch direkt gesagt, ich sag, wissen Sie was? Ich sag, schlechte Bewertung, die habe ich Ihnen auch zu Recht hier gelassen, als Kunde, der von dieser Bank seit einem Jahr hier nur verarscht und quasi geschröpft wird. Ich sag, es ist so super, dass Sie Ihre Kohle auf Ihr Konto kriegen, bei der Postbank höchstwahrscheinlich, ja, und da jeden Monat einfach drüber verfügen können. Ich sag, ich kann hier mit meinem Online-Banking meine Scheiße nicht drauf zugreifen und alles halt irgendwie machen, so. Ich sag, das müssen Sie halt eben auch verstehen. Ich sag, wenn ich hierher komme, schon als allerletzte verzweifelte Akt, weil online nichts geht und am Telefon Wartezeiten, du wirst alles abgewürgt, ja, dass ich schon nach Erkelenz Innenstadt hinfahre, um das persönlich regeln zu lassen und die dort nichts machen können. Davor war ein Kunde, der sagt sich, ja, wir können Ihnen nicht helfen, wir sind ja keine Post, wir sind nur die Postbank. Habe ich genauer gesagt, vor dem Kunden konnte ich helfen, weil sie keine Postbank sind. Und jetzt, weil sie Postbank sind, ich sage, ich bin Postbankkunde, sie sind Postbank, sie können mir auch nicht helfen. Ich sage, was können Sie denn hier überhaupt? So, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ciao. Da rief die mir noch irgendwas quasi hinterher, so, keine Ahnung. Ja, lass mich die Karte sperren oder was, weiß ich nicht, Digga. Das war die Story wieder von heute. Jetzt bin ich mit der Postbank und mit dieser Frau komplett fertig. Und es werden keine neuen Stories mehr von dieser Frau kommen. Es sei denn, wir müssen da nochmal einen Kickstarter irgendwie von KDM abholen oder so. What the fuck, Leute? Postbank. Never ever, deutsche Postbank-Dingens, never. Einfach weg da, nicht, bloß nicht hin. Ich kann da nur.
Lieber Kontoführungsgebühren zahlen, anstatt zur Postbank zu
gehen. Lieber, genau, 5 Euro im Monat für das kleine Greenwashing-Girokonto und
fertig. Nee, du vergisst, das sind ein bisschen mehr Euros im Monat, weil du immer chronisch im Dispo bist. Du vergisst das.
Digga, nee. Ich hab, ohne Scheiß, nein. Ich hab, seit ich 20 bin oder so, auf meinem Girokonto 0 Euro Dispo. Ich kann überhaupt nicht ins Negativ
gehen. Du, wie geht das, Bruder?
Ja, indem du einfach nicht irgendwann mal ins Negative gehst, sondern du weißt, okay, alles klar, bei Null ist halt eben Ende, ich plane mir das halt eben ein so und dann ist halt eben das easy. Weil jedes Mal, wenn du ins Negative gehst, kriegst du ja wieder dein Gehalt drauf, dann dein Gehalt brauchst du ja eh, tust dann wieder abschröpfen, bist du wieder im Negativen, du kommst ja dann, du sagst dann ja nicht einmal so, ja komm, diesen Monat spare ich aber mal 500 Euro und dann läppert sich das auf und dann bist du mit 12,7% Zinsen, bist du dann in deinem Dispo unterwegs. Digga, be smart like Digga, mach dir null
Dispo. Nee. Ich kann einfach nur froh sein, dass ich super Humor habe und echt gut aussehe, weil wegen meinen Finanzen würde mich keine Frau nehmen.
Der Chris zählt sein Dispo immer mit in seinen Geldbetrag. Wenn er sagt, ich habe 4.000 Euro, dann hat er seine 2.000 Euro Dispo mitgezählt.
Eher 3.500 Dispo wahrscheinlich.
Andreas.
Boardgames.
Genau, Boardgames. Wenn du 2013 angefangen hast, so wie viele Games hast du denn? Du hast dann ja auch in deinem Leben so viel Scheiß. Ich meine, wie hast du damals angefangen? Also ist halt die Frage, weißt du, so diese Anfangszeit, dass man anfängt, ich sammle jetzt mehrere hundert Spiele und ich setze mich hin und schreibe einen Blog und so, da muss ja irgendwas auch, ich will jetzt nicht sagen, nicht richtig sagen, aber muss ja was passieren, so wie bei mir ja auch so, weißt du, was ging da bei dir ab?
Ja gut, ich habe natürlich früher immer gezockt von wegen hier Siedler von Catan und den ganzen Kram, Spiel des Jahres mit den Eltern. Und als ich dann richtig deep ins Hobby reingegangen bin, bin ich zuerst mal bei Fantasy Flight Games hängen geblieben. Und die waren damals ja so, also ich weiß nicht, wie soll ich sagen, aber die waren damals so total Nonplusultra. Die hatten diese riesigen Boxen. Ja, bei uns im Podcast sage ich immer die Kindersärge von früher, von Fantasy Flight Games, ja, wo du wirklich
einfach so ein
Baby unterbringen könntest.
Die Send, ne? Die Reise ins Dunkel, dieses Megaformat.
Die Send 1, ja, dann gab es das StarCraft, das Rune Wars und so. Und
dann Warhammer, alles Warcraft.
Dann das Arkham Horror, Second Edition, alle Erweiterungen und Zip und Zap. Und dann bin ich irgendwann zu so einem öffentlichen Brettspieltreff und dann habe ich mir jeden Scheiß gekauft. Dann habe ich mir wirklich jeden Scheiß gekauft. Und als ich da angefangen habe mit dem Blog, dann habe ich gedacht, oh geil, Gratis-Spiele. Und da habe ich mir jeden Scheiß angefordert, weißt du? Irgendwie so Katz und Maus Sesamstraßenspiel oder so. Und ey, dann hatte ich das ganze Regal voll nur mit Schmutz einfach. Ja. Und seitdem bin ich eigentlich jetzt immer nur noch dran, Spiele irgendwie zu verschenken, loszuwerden, um mir halt nur die geilen Perlen reinzustellen. Und mittlerweile bin ich Gott sei Dank in so einem Modus drin, wenn ein neues Game einzieht, muss wegen dem Regalplatz irgendeins ausziehen. Und da bin ich jetzt schon bei so harten Entscheidungen, dass ich jetzt schon so sagen muss, okay, keine Ahnung, hier zieht einen Spartakus aus oder einen Löwenherz oder sowas.
Da kann ich einmal kurz unterbrechen. Das ist nämlich die Frage, die ich dir vorhin auch stellen wollte. Aber dann dachte ich mir, ich verschieße lieber kein Pulver. Ist deswegen dein komplett neu eingetroffenes, eingeschweißtes All-In von hier Black Rose Rebirth ausgezogen?
Ja, tatsächlich. Nee, aber auch noch wegen was anderem, weil ich bin immer mit Roy am Diskutieren auch im Podcast. Ich finde ja, Wiz War ist einfach das günstigere und zugänglichere Black Rose Wars. Deswegen ist bei mir Wiz War in der Sammlung. Das hat halt einfach nur so eine Katan-Größenbox. Und Black Rose Wars ist halt so ein riesiges Ding,
da bräuchte ich halt 7 Kallax. Das Wiz War, Digga, ich sag's, ich hab das auch mal gehabt. Ich hab das, es war so lange bei mir, ich hab das nie gespielt und irgendwann ist es einfach mal ausgezogen. Es war ein Fehler. Ich wusste es bis heute, ist es ein Fehler gewesen. Sag ehrlich, ne? Es ist ein Fehler, Digga, oder?
Also es ist sehr, sehr chaotisch. Ja, und es kann halt durchaus sein, dass du irgendjemand so einmauerst mit mehreren Leuten, mit so Mauern und Dornen und was auch immer, und der einfach komplett raus ist, das Spiel. Und einfach nichts mehr machen kann, mit so einem kleinen Zauberstab, so versucht immer so die Mauern kaputt zu hauen. Aber es macht einfach Bock. Und es hat vor allen Dingen geile Grafiken, weil zumindest Black Rose Wars 1, der erste Teil, hatte keine Grafiken auf den Karten. Und Wiz War hat richtig geile Grafiken auf den Karten. Jede Karte hat eine eigene Grafik.
Aber zu dem Zeitpunkt, wo die Kampagne rauskam, war die FOMO da und hast du gesagt, ich knall
genau. Das jetzt mal das? Ja, damals, als Kickstarter noch nicht so scheiße teuer war, habe ich einfach mal jede Kampagne, wo ich sag, die kann ich zumindest zum Einkaufspreis wieder loswerden, erst einfach mal mitgenommen.
Kenn ich.
Aber mittlerweile mache ich bei Kickstarter kaum mehr was, weil einfach das ist so teuer wegen
Zoll. Aber ging denn die Kampagne damals nur in Englisch?
Ja,
weil du hast die Englische verkauft, oder?
Ja, weil Englisch kann man besser verkaufen immer. Ach so, also okay. Wenn ich zocke eigentlich immer Games im Originalverlag, weil du auch an der Erweiterung und so meistens gut rankommst.
Ey, weil, pass auf, ist das wieder super amüsant für meine Hörer und vor allem für Daniel und Selçuk und Stefan, die lachen sich jetzt auch wieder kaputt. Ihr kennt ja meinen Take. So, mir hat ja Black Rose House nicht so gut gefallen. Und jetzt kam dann doch auf einmal die deutsche, weißt du, keine Ahnung, du brauchst deine Hände nicht über den Kopf zu schlagen, alles gut, Stefan, lass mich jetzt mal in Ruhe. Und dann kam jetzt die deutsche und ich habe Andreas ja schon, wo er sein Ding verkauft hat, schon gefragt, so, welche Sprache ist das? Und dann dachte ich mir, aber komm, nee, brauche ich nicht. Und dann sehe ich das jetzt bei allen Läden, die auf Instagram ihre Stories hochladen und ich dem Dennis von Wolpertinger nochmal geschrieben, ich sehe, yo, ey, Dennis, was kostet eigentlich der All-In? Aber er war am Tippen und ich wollte schon schreiben, nee, sag's mir gar nicht, weil ich will's gar nicht haben. Aber dann habe ich gedacht, ja komm, ey, lass doch mal lesen. Aber ich hol's mir nicht, keine Sorge, Leute. Aber der All-In kostet 450 Euro oder so von Pegasus. Und ich denke mir so,
echt?
Ey, ja, also ich kann mal gucken, was er geschrieben hat. Aber das war, also ich...
Was war das mal? Black Rose Wars, oder was?
Ja, Black Rose Wars Rebirth kam jetzt quasi auf Deutsch bei Pegasus raus. Mit allem Zip und Zap. Ich denke mal nicht die Kickstarter Exclusive und so. Aber halt Black Rose Wars mit ganz vielen Erweiterungen. So. Und der Wolle hat geschrieben hier 415 Euro.
Genau.
Ey. Und dann denke ich mir so, ja, ey, war das, aber die Kickstarter war doch wahrscheinlich locker 150 Euro günstiger, also, ne? Also schon krass. Also Retail denke ich mir.
Und du hast wahrscheinlich die Stretch Goals sind da ja wahrscheinlich nicht mit bei.
Nee, du hast dann einfach nur, nee, also ich kann dir sagen, was dabei ist. Warte, ich habe hier ein Foto. Da ist bei, nee, ist schon, war gestern schon. Aber ist halt, sind noch einige Boxen, aber trotzdem, ey, ist schon, ja, und vor allen Dingen dann denke ich mir, geil, das haben wahrscheinlich wieder einige jetzt im Retail, sind da eher den Zugriff zu, als andere, die es dann irgendwie darauf gewartet haben, ne? Aber ich war trotzdem ehrlich gesagt, ich hasse diese FOMO, dass ich kurz davor war, mir es doch einfach zu snacken, mir dann aber wieder ehrlich war und gesagt habe, nee, ich bekomm's nicht auf den Tisch. Und weil ich ja auch gar nicht einen Drive habe, weil es ist ja nicht so, dass ich eine geile Erfahrung damit hatte und das unbedingt Bock habe zu zocken. Ja, ich war sogar heute.
Ich stehe auch so oft vor meinem Regal, das ist vielleicht auch mal ein guter Tipp für jeden, der immer sehr viele gerne viele Sachen kauft. Digga. Ich stelle mich einfach vor mein Regal und gucke und denke, Alter, krass, wie viele Sachen habe ich, wie viele Spiele habe ich hier bitte im Regal? Okay. Es macht gar keinen Sinn, jetzt nochmal loszuziehen.
Voll.
Und spart euch lieber. Also ich sag den, also so früher hast du dann bist ja losgezogen, hast du Games reviewed und hier und das habe ich mir gezogen und dies und das. Und viele Leute sind natürlich im Trainern so gefollowt und hab das einfach, weil die meinen Spielegeschmack dann irgendwann kennengelernt haben, den ganzen Scheiß halt eben dann entsprechend auch gekauft. Meine heutige Empfehlung wäre halt eben einfach, nicht aktiv auf die Suche zu gehen nach Sachen, die man sich kauft, sondern einfach irgendwo mal hingehen, Sachen mitzocken und so wie ich beispielsweise das Nukleum dann geballert habe und das hat mich dann so, das fand ich so geil, dass ich dann gesagt habe, okay, das brauche ich auch und habe mir dann die Gelegenheit, dann war das für mich auch okay, so, weiß ich, ziehe mir sonst nichts mehr da rein, jetzt ziehe ich mir halt eben Nukleum so, you know, so, ja, das gibt mir mittlerweile eine viel geilere Belohnung, so wenn ich irgendwas richtig Geiles gezockt habe und mir das dann auch kaufe, ja, anstatt so halb im Dunkeln rumzustochern, mir wieder Sachen zu kaufen, mit dem Wissen, ich habe so viele ungespielten Sachen halt eben noch am Start, so weißt du, dieses.
Ja, ich habe jetzt, glaube ich, auch wieder zwei Games von der Messe, die ich noch gar nicht gezockt habe.
Doch, da habe ich schon alles weggezockt.
Und die Messe ist ja jetzt auch schon wieder eine Zeit her, also irgendwie.
Ja. Ich guck mal, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es bei mir wirklich geholfen hat, dass mein Konsum deutlich zurückgegangen ist. Ich war zum Beispiel heute, weil ich in Köln gearbeitet habe, bin ich mal kurz in den Brave New World gesprungen und das ist immer noch wirklich geisteskrank der Laden. Und ich hatte echt ein paar Sachen in der Hand, war wirklich noch überlegen, mir irgendwas mitzunehmen und habe mir aber am Ende gar nichts mitgenommen, obwohl die echt viele geile, interessante Sachen an, weil ich einfach mir dachte so, am Ende des Tages werden wahrscheinlich alle Sachen, die ich mitgenommen habe, gute Games, aber nicht so diese Baller-Dinger, wo du sagst, so, boah, die muss ich haben. So,
es
so,
könnte boah, aber auch ein Dice-Miner da drunter sein.
Ja, what könnte. The
fuck, ich war, Alter, weißt du, ich war genau, das davor, ist immer trotzdem. Das Ding, Alter, wenn du denkst, Alter, es könnte ein Dice-Miner dabei sein, ey, so ein Ding wie Dice-Miner, Alter.
Ich jetzt nochmal kurz eine etwas deepere Frage, die kann mir ja quasi jeder von euch nochmal individuell beantworten, weil mich interessiert das wirklich. Und ich weiß es gerade nicht, ob das aufgrund von irgendeiner psychischen Krankheit, die ich habe, oder irgendwelchen psychischen Problemen ist oder woran es liegt, aber mir ist es halt aufgefallen. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich bin ja durch mein ADS komplett vergesslich und wenn ich Games, egal wie oft ich Games gezockt habe, gefühlt, wenn die komplex sind, am nächsten Tag wie mit Namen und alles ist halt alles so vergessen. Ich wollte die Woche mal mit Uli eine Runde Frostpunk zocken und habe halt einfach gemerkt, Bruder, 0% von den Regeln sind hängen geblieben. 0%. Also ich müsste und ich muss, ich habe das Game jetzt in meinem Video geguckt und die Regeln rausgeholt, ich muss das Game von null lernen. Von null. Also welches? Nichts hängen geblieben.
Welches?
Frostpunk.
Frostpunk.
Ich muss einfach von null lernen. So, ne? Das ist Punkt 1. So. Und Punkt 2 ist, dann habe ich jetzt die Woche mit ihr, einen Abend haben wir Too Many Bones gespielt. Und ich habe halt einfach gemerkt, ich habe halt eh immer den Anspruch, dass ich möchte, wenn ich mit jemandem spiele, das soll flüssig sein, das soll cool sein, ich möchte mich vorbereiten. Und ich war während des Spielens, es war eine coole Runde, aber ich konnte das so wenig genießen gefühlt, weil ich die ganze Zeit nur am Nachschlagen war. Was macht der Effekt nochmal? Was macht dieser Effekt nochmal? Ein Kampf später, kommen wieder neue Gegnerchips raus. Was macht dieser Effekt? Was macht der Effekt? Ja, den hatten wir schon zweimal draußen, ich kann es mir immer noch nicht merken. Und ich habe manchmal das Gefühl, und ich weiß halt nicht, ob es am ADS liegt oder so, aber dass ich so eine Junge, Alter, wie so eine geistige Behinderung habe, weil ich einfach mir die Scheiße nicht merken kann.
Ja, aber es,
und,
ja, aber
und ich es hatte, stresst mich dann auch. Es stresst mich dann auch.
Genau das Gefühl, was du gerade eben meintest, das hatte ich jetzt letztens, als wir Voidfall gezockt haben. Also die Partie hat mir Bock gemacht, aber ich habe auch irgendwann gemerkt, ich komme irgendwie gar nicht wirklich rein, weil du die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, Fragen zu beantworten oder in den Regeln nochmal nachzugucken oder und gar nicht wirklich dazu kommst, mal über deine Züge oder so nachzudenken. Und das ist dann schon echt krass. Und das macht dann auch deutlich weniger Bock.
Ich musste wirklich in mich gehen und mir selber sagen, Junge, jetzt entspann dich mal, du Spinner, Alter.
Ja, genau.
Weil ich so angefangen, so eine schlechte Laune zu bekommen. Und dann, wenn Uli dann auch natürlich die ganze Zeit Fragen gestellt hat, ey, normal, Uli ist gerade mit mir ins Boardgame-Hobby eingestiegen, too many bones, Klopper, 1000 Schlüsselwörter, jeder Charakter zockt sich ganz anders. Natürlich hat sie die ganze Zeit Fragen. Ich war aber damit beschäftigt, selber die ganze Zeit Sachen nachzuschlagen und nochmal zu gucken, was macht das, wie weit kann der gehen, bla bla bla, dass ich aufpassen muss, dass ich keine gepatzigen Antworten gebe, so nach dem Motto, boah, jetzt, weißt du so, und ey, Andreas, kennst du sowas auch, oder
das Zeltchen? Ja, ich kenne das total gut, vor allen Dingen auch dieses Gefühl so, dass man irgendwie ein guter Gastgeber sein will, wenn man irgendwas vorbereitet, ja, man sagt irgendwie, ich habe heute das geilste Game und das zocken wir mal, und dann hast du da irgendwie Regelfragen und dann merke ich auch schon, wie ich dann nervös werde, wenn man dann irgendwie die Dinge dann irgendwie permanent nachschlagen muss, etc. Aber ich bin tatsächlich auch dazu übergegangen, weil ich so ein bisschen, ich merke das, ich weiß nicht, wie es euch geht, kann vielleicht gleich mal irgendwie Selçuk oder so sagen, dass mit zunehmendem Alter, dass ich merke, ich will eher so die einfacheren Games, die reduziertere Regeln haben, nicht jetzt so einen Mega-Klopper, wo du permanent irgendwas reingucken willst, sondern einfach nimm einen Mechanismus, einen Beat-Mechanismus, keine Ahnung, Modern Art zum Beispiel von Knizia oder so, ja, einfach einfacher, geiler Mechanismus und den richtig zocken und dann sind ja, die Emotionen ja, 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 da und so. Ja, Selçuk, du nix. So, ja,
du meinst Selçuk quasi als der Älteste, hier in der Runde, finde ich gut.
Es geht darum, ein Spiel zu haben, das von den Regeln her sozusagen 1, 2, 3, 4 Seiten ist, aber das Spiel in sich dann voll deep wird, weil die Spielerinteraktion das Ganze sozusagen fördert. Und dann denkst du dir, fuck, wenn der das macht, könnte ich ja das machen, aber dann würde der das machen. Und plötzlich fängst du an, es wird immer kenneriger und kenneriger, das Spiel, weil das Spiel erst mit dieser Interaktion durch die Spieler so geil wird. Mich bringt es gerade auf ein Thema. Ich hatte in meinem Kopf schon ein Thema im Kopf, was wir heute vielleicht kurz ein bisschen anreißen können. Muss nicht lang sein, aber das hat gerade Chris so perfekt eingeleitet. Ich habe mir ein YouTube-Video random angeschaut gehabt von einem Amerikaner, den kennt man auch hier. Der heißt Dice Through Games. Das ist so ein, den kennt ihr vielleicht, hat Brille, Bart, blonder Kerl, macht immer so schwarz-weiß und dann hat wieder Ding.
Ja, ja.
Und der hat ein Video gehabt, das hieß Only smart people should play board games? Fragezeichen. Und ihr kennt es ja auch bei Leuten, die ihr vielleicht so, wenn Leute euch fragen, hey, was macht ihr so? Oder ihr wollt irgendwelchen Nichtspielern ein Spiel beibringen oder sowas, dann sagen die gleich, boah, Digga, das geht ja gar nicht, Alter. Wie kriegt ihr das alles zusammen? Oh Gott, wie viele Seitenregeln? Oh mein Gott, und das soll ich mir jetzt alles merken? Und dieses ganze Gelaber drüber, dass Boardgames ja so extremst schwierig sind. Also einfach mal so die Runde fragt, wer Bock hat, kann loslabern. Aber findet ihr auch, dass das Thema Boardgames wirklich nur für intelligente Leute ist? Oder ist es wirklich nur so eine Hürde, wo man sie einfach mal einen Ruck geben muss und sagen muss, komm, ich versuch's mal, weil letztendlich, ganz ehrlich, eine Regel ist eigentlich, wenn jede Regel, die du gelesen hast, sagst du, ja, wenn du die Regeln kannst, dann ist das Spiel einfach.
Das ist eine gute Frage.
Hürde ist eher, du musst Bock drauf haben. Und das, wenn du Bock drauf hast, dann machst das auch einfacher, die Regeln zu lernen. Aber ich kann jeden verstehen, der kapituliert und sagt, mir reicht eine halbe Stunde Regelerklärung und dann will ich loszocken. Ich habe keine Lust, mir erst eine Stunde oder anderthalb mir irgendwelche Regeln reinzuziehen, selbst wenn sie gut erklärt sind, um dann zu spielen irgendwie, sondern weil ich einfach nur weniger nachdenken und mehr spielen möchte. Ne? Aber ich habe das halt teilweise auch so, dass ich wirklich dann auch Bock habe, mir so Regeln reinzuschaufeln und mir das anzugucken. Und dann das Spiel.
Ja, kein Bock, sich irgendwie zu Regeln reinzuschaufeln. Irgendwie ist es ja auch immer geil. Es nervt irgendwie, das ist immer geil. Aber das beste Beispiel, meine Schwester, demnächst Schulleitung, meine Mutter, alles höchst intelligente Personen, Digga. Wenn wir hier unten am Zocken sind, die kommen rein und die sagen sofort, boah, krass, der ganze Tisch voll, so, oh, wie könnt ihr euch das alles merken? Ich glaube, die könnten sich das wohl merken, aber du musst dich einfach nur mal hinsetzen und drauf einlassen, so. Ich glaube, dann geht das einigermaßen schon. Und natürlich hat das auch ein bisschen was mit Intelligenz und Auffassungsgabe irgendwie zu tun, aber dafür gibt es natürlich auch entsprechende Bereiche im Spiel, wenn du Familienspiele für die dümmeren Leute beispielsweise bieten sich dann ja entsprechend auch an. Da haben wir ja auch einige von im Regal, so die wir da zocken können. Auch man fühlt sich ja auch selber manchmal dumm am Tag. Also was ich damit sagen will, du manchmal hast du Bock auf dicke Dinger und manchmal hast du nicht den Kopf für dicke Dinger. Gibt es halt eben einfach nicht her, weil der Tag stressig war oder irgendwie so ein kleines
was, bisschen. Was aber sich verändert hat, ist, weil du gerade gesagt hast, dumme Spiele und irgendwie intelligente Spiele, was auch immer, die Schere ist ja so enorm auseinandergegangen inzwischen, dass Familienspiele inzwischen fang die Kacke sind oder Kinderspieler fang die Kacke sind und unsere Expertenspiele in so einem Modus sind, wo du dir denkst, also noch mehr Mechaniken und noch mehr Plättchen und noch mehr irgendwelche Dinge, die hineinspielen. Also inzwischen ist es ja wirklich so, von Jahr zu Jahr denkst du dir, Alter, was wollen die denn da noch reinpacken? Anstatt dass sich das Spiel in sich einfach den Wiederspielreiz ausmacht, machen sie einfach 100 Mechaniken ineinander kombiniert und daraus machen sie ein neues Spiel und du denkst dir, okay, ja, das ist
aber gar Overload. Schlimmstes Beispiel ist ja zum Beispiel Endless Winter. Eigentlich ein richtig cooles Game, finde ich, vom Thema her. Und die einzelnen Mechanismen sind geil, aber das ist so richtig so, der Designer hat gesagt, okay, wir machen ein bisschen Worker Placement mit rein, wir machen ein bisschen Set Collection mit rein, wir machen ein bisschen Area Control rein und wir machen so gefühlt alles mit rein.
Genau meine
Rede. Ja? Und ich habe zum Beispiel, bin jetzt spät so ein bisschen auf den Knizia-Trip gekommen, dass zum Beispiel einen Zovadis, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, das kam jetzt neu raus.
Und Zovadis, der Nachfolger.
Genau, es war Zovadis, das war ein Game aus den 90ern oder so. Natürlich. Es ist ganz simpel, es ist ein super einfaches Verhandlungsspiel und du hast eigentlich nur drei Aktionen, die du machen kannst und es kommt aber über diese kleinen Entscheidungen, kannst du so einen geilen Wiederspielreiz und hast die Emotionen am Tisch und um nochmal die Frage von Selçuk aufzugreifen, ich finde gerade das mit dem Intelligent, das brauchst du überhaupt nicht, ja. Also ich kenne kein Hobby, wo ich so viele Leute kennengelernt habe und auch Freundschaften entstanden sind. Anderen Alters, viel jüngere Leute, viel ältere Leute, Leute, die viel weniger Schulausbildung haben, die, was weiß ich, Bauarbeiter, Job haben, die Banker sind, was auch immer, in allen Richtungen. Und das finde ich gerade das Geile an unserem Hobby. Ja, und aus dem Komplex, also ich zock gerade auf der PS5 Baldur's Gate 3. Ey, das ist auch super kompliziert, ja, ey, was da für eine Einstiegshürde ist, und das zockt auch jeder Dulli. Ich glaube, es ist eine Frage der Interesse, was,
aber,
was
das, genau, gesagt hat. Wenn du Bock drauf hast, wenn du Interesse daran hast, dann ist das auch einfacher, da in irgendwie sowas reinzukommen.
Ich habe einen etwas anderen Take darauf als ihr. Das ist halt genauso wie so ein Beispiel ist. Gib einem 40-Jährigen zum Beispiel einem GTA in die Hand oder gib einem 10-Jährigen GTA in die Hand. Der 10-Jährige rennt nur rum, knallt Leute ab und der 40-Jährige macht da seine Mission und zockt das vernünftig. Und genau das habe ich auch bei Boardgames. Ich sage, natürlich, jeder kann Boardgames zocken. Und die Hürde ist vielleicht nur ein bisschen schwerer, vielleicht für den, in Anführungsstrichen, etwas weniger Intelligenten, die Regeln gut zu lernen und zu erklären oder so vielleicht. Aber gut zu zocken, das braucht die Intelligenz. Weil ich sage dir ganz klar, egal was für Games ich mit Julia zocke oder egal was für Games ich mit meinem Roy zocke.
Die denken halt drei, vier Schritte
95% der Spiele gewinnt Julia, 95% der Spiele gewinnt Roy. Und das muss was mit der Intelligenz zu tun haben. Das hat ja nichts mal mit einer großen
IQ. Du hast ab und zu mal diesen Moment, wo du denkst, oh mein Gott, ich werde als nächstes diesen Zug machen.
Und das haben die
jeden bei jedem Zug. Und dann machen die diesen Zug kaputt und du bist dran und denkst dir, okay, ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll.
Ich mache jetzt einfach
gar nichts. Ich habe einmal diesen Geistesblitz, dass ich weiß, ich könnte jetzt diesen Kettenzug, erstmal mache ich das und nächste Runde werde ich dann daraus das und das resultieren lassen und plötzlich machen die den kaputt und denkst dir, okay, ich bin raus, Leute, ich habe keine Ahnung mehr.
Wie gesagt, vielleicht hat das auch nichts mit einem generellen IQ zu tun oder mit einer, was weiß ich, generellen Intelligenz, aber irgendwas müssen diese Menschen haben, dass sie quasi dann ein ganz anderes Rangehen haben. Und wie
gesagt, ich glaube, du kannst es komplett runterbrechen. So wie es Andreas und Daniel gesagt haben, der eine hat Bock gesagt, der andere hat Interesse gesagt. Es geht dabei los, dass du eine Regel vorträgst du merkst am Tisch, wer richtig Bock auf das Game hat, hat Interesse und lauscht dir richtig und stellt dazwischen sogar noch kurze, intelligente Fragen. Nicht dumme Fragen, wo du sagst, habe ich doch schon gesagt, sondern eher so, ah, stimmt, warte mal kurz, da muss ich kurz gucken. Ah, stimmt, wenn die in die Situation ist, dann dürftest du das nicht machen zum Beispiel. Und dann geht's in dem Spiel los und dann ist wieder die Frage, hast du Bock, Interesse oder hast du es nicht? Wenn du richtig Bock und Interesse hast, dann denkst du dich da direkt rein. Und ich glaube, an der Stelle hört's bei uns auf, Chris, dass wir hören uns die Regel an, wir sagen, wir haben das Spiel verstanden. Und wenn das Spiel losgeht, denkst du dir, jetzt gucke ich einfach mal, was passiert. Ja, klar. Aber andere Leute, die sagen dann halt, jetzt möchte ich das Spiel optimieren im Kopf.
Ja, und verstehen vor allen Dingen.
Ey, also, aber das bei Voidfall, ich hab's bei Voidfall auch geblickt, so, was geht, was kann ich machen, wo will ich hin, so. Aber so ein Roy, Alter, der hat das Ding so gezockt, Junge, der hat gefühlt, Digga, der hat einfach, da wie so eine Geldmaschine, sind ihm die Siegpunkte da am Ende in die Fresse gespritzt. Und ich denke mir, Junge, ich bin hier gerade froh, dass ich nicht ins Minus gehen kann, wie bei Arche Nova, Alter. Und wo ich mir denke, so, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mega gut gezockt. Aber manche Leute, ey, und deswegen bin ich auch so froh. Und selbst wenn das jetzt für manche Leute nicht der heilige Gral ist, ich bin so in love aktuell mit Last Light, Alter. Und einfach, ich bin auch froh. Der Sebastian hat mir geschrieben, so, ey, ist das geil, hat sich das jetzt gesnackt und hat es erstmal für uns komplett das Ding eingedeutscht. Druckt jetzt alles raus, dass ich bald Last Light auf Deutsch habe. Weil das Ding ist für mich, irgendwie ist das deep, hat aber Regeln, Alter, von, in Anführungsstrichen, von einem Family Game. Aber das ist halt, ich genau weiß, geil, es ist egal, zu welcher Uhrzeit hier wer anklingelt und sagt, ey, lass mal eine Runde Last Light zocken. Und egal, wie viele Wochen das her ist, ich sag, gib mir eine Minute und ich habe alle Regeln wieder drauf. Und aber das hat trotzdem, und das ist halt das oft, was ich oft suche. Ich suche oft Spiele, die irgendwie so leicht zugänglich sind, aber trotzdem deep sind, trotzdem geil, trotzdem interessant, geiles Thema und. Weil oft haben diese Spiele, die einfach zugänglich sind, sind so Games, die nach zwei, dreimal zocken langweilig sind, weil es dann so Family-Grotzgurken sind oder so. Und ich finde, Last Light hat für mich in den letzten ein, zwei Jahren gefühlt den perfekten Sweet Spot von Spielspaß, Deepness, Möglichkeiten und Thema und allem drum und dran getroffen. Und
ja, dann ist es, aber, es passt so in so eine Nische, wo man nicht viele Games hat, sag ich jetzt mal. Es fühlt, also du hast halt so ein 4DX-Ding und wenn die Leute labern, denken, ja, 60 Minuten, wie soll ich das Ding in 60 Minuten ballern? Ja, aber Real Talk, das Ding ist in 75 Minuten dann wirklich aus, halt eben, sag ich jetzt mal. Ne?
Aber also, du merkst halt, der Trend geht halt genau in eine andere Richtung. Dieses Last Light ist jetzt wieder so ein Ding, was so eine kleine Nische ist und wieder rauskommt, denkst dir, oh, guck mal, was für ein smartes Game das ist. Ja. Dieses Wort smart sucht man immer wieder so. Oh Mann, das ist ein smarter Mechanismus. Das Game ist an sich relativ übersichtlich, aber der Mechanismus macht smart und es macht Spaß.
Genau,
und
manchmal reicht wenig, aber das vergessen die Leute. Die denken immer, mehr ist mehr.
Und bei mir ist es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Essen 2024, Alter, wir laufen da mal vielleicht eine Runde und ich sehe diese ganzen Neuheiten und dann kommt halt sowas wie, hier kommt Nucleum, dann kommt Kutna Hora, dann kommt, und ich guck mir die Games schon auf den Tisch an und ich weiß schon, woran ich bin, habe ich schon keinen Bock mehr drauf.
Ja, aber ich habe da schon keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die jeder macht, der so wie wir halt im Hobby drin ist. Also ich glaube, jeder von uns geht erstmal rein ins Hobby, kriegt diese Reizüberflutung und kauft sich jeden Scheiß. So, und dann hat man auf einmal irgendwie 70.000 Games bei sich und dann irgendwann mal kommt man zu dem Punkt und sagt, genauso wie ihr es jetzt gesagt habt, wunderbar, ey, ich brauche das, es ist alles immer das Gleiche. Ich meine, früher auf dem Messe, weißt du, wenn du da Leute siehst, die sich irgendwie 7.000 Games auf der Messe holen und mit diesen Bollerwagen hinter sich herziehen, ja. Ich habe mir dieses Jahr auf der Messe 3 Games geholt und 2 davon sind wieder ausgezogen. Also ich habe 3 Games geholt, die ich bewusst gekauft habe und 2 sind ausgezogen, nicht weil sie scheiße waren, sondern weil ich gedacht habe, so, okay, war ganz nice, aber ich glaube, das hole ich mir lieber das andere Game aus dem Regal raus, wenn ich sowas zocken will.
Andreas, das ist bei mir ein allgemeiner Auszugsgrund. Ich gucke mir Spiele in meinem Regal an und frage mich selber, habe ich noch mal Bock, die Regeln zu lernen? Das ist für mich eines meiner Kriterien, warum Spiele bei mir ausziehen. Wenn ich merke, ich habe keinen Bock mehr, die Regeln zu lernen, dann ziehen die Spiele aus. Und das sind dann meistens Regeln, die halt ein bisschen ausufernder sind, wo du dann denkst, boah, jetzt alles wieder draufschaufeln. Und so ist es jetzt bei Chris zum Beispiel. Der nimmt sich sein Frostpunk und denkt sich, oh, fuck. Und genau in dem Moment hast du den Nostalgie-Gedanken, oh, es war so romantisch, es war so toll, diese Runde Frostpunk. Aber du wirst diese Runde wahrscheinlich nie wieder haben, weil du jedes Mal in Panik gerätst, wenn du die Regeln vorbereiten musst.
Ja, und es ist ja so, dass man immer irgendwie nach diesem besonderen Moment bei den Games sucht, ne, wo man sich dann wieder denkt, boah, das war wieder so eine geile Partie, das war wieder irgendwas, was ich noch nicht erlebt habe oder sonst irgendwie sowas. Und deswegen war es bei mir, Andreas, wie du eben auch so schön gesagt hast, bei Endless Winter dann auch so eine Enttäuschung, weil das auch so ein Game war, wo ich mich auf irgendwas gefreut habe, wo ich dachte, okay, es gibt irgendwie was Besonderes, weil das vom Artwork her und sonst irgendwie sowas, aber dann von diesem nüchternen Mechaniken aneinanderschrauben so enttäuscht war, dass das direkt wieder ausgezogen ist, obwohl es ein Spiel ist, was an sich funktioniert. Und hätte ich noch keine Spiele in der Sammlung oder wäre ich neu im Hobby, hätte ich das Ding wahrscheinlich total gefeiert und hätte es garantiert irgendwie noch ein paar Mal gezockt. Aber so ist das irgendwas.
Heutzutage, wir müssen eigentlich mal einen Recap machen, einfach mit irgendeinem Project. Nein, machen wir natürlich nicht, weil wir schon jetzt hier ein Projekt haben, die wir schon als Projekt haben. Aber wir müssten nochmal die ganzen Dinger durchgehen, Alter, die Games, die wir im Podcast geil fanden oder die wir im Laufe unserer Laufbahn halt eben geil fanden, die heutzutage aus unserer Sicht einfach nur noch, oh mein Gott, wie konnten wir das empfehlen? Alter, das ist Tapestry-Effektmäßig, das Ding ist einfach richtig abgekackt im Nachhinein aus irgendwelchen Sachen. So. Das wäre echt mal witzig, ey. Auf YouTube, meine alten YouTube-Videos sogar, wenn ich mir da angucke, welche Scheiße damals gespielt hat, denke ich mir, oh Mann, wer ist dieser Bastard vor der Kamera, der diese Scheiße versucht, mir da schmackhaft zu machen, Alter.
Aber ich hab mal eine Frage an euch. Bei mir kam nämlich ein Kickstarter gerade an. Und das ist ein übelst gehyptes Game und ich weiß nicht so, was ich damit machen soll. Und zwar Dune War for Arrakis.
Ja.
Also, ich hab's damals gebackt, weil ich liebe War of the Ring. Das ist eins meiner all-time favorite Games und es kommt einmal im Jahr, kommt's immer noch auf den Tisch. Ich habe auch die Collector's Edition in diesem Holzbuch und so weiter. Also, mega geiles Game. Geil. Sogar eins der 500 deutschen Exemplare, so nebenbei flexen. Aber das Game kommt halt nur einmal im Jahr auf den Tisch, weil es dauert halt schon immer 4 Stunden. Selbst wenn du die Regeln hast und so weiter, ja, 4 Stunden sind Minimum. Und Dune War for Arrakis hoffe ich mir einfach, dass es laut BGG ja in 120 Minuten zockbar wäre. Ja. Außerdem ist es die gleichen Designer, also 2 von 3 Designern. Und es soll ein bisschen gestreamliner sein, weil bei War of the Ring hat man so das Problem, man hat halt diese riesige Mittelerde-Karte und das ist alles sehr statisch. Man bewegt irgendwie die Armeen so ein bisschen vor und yo. Und bei Dune hast du halt eine ganz kleine Map, kannst auch irgendwie auf den Sandwürmern reiten als Freeman und so weiter. Und es ist, glaube ich, ein bisschen dynamischer und schneller, aber hat halt diesen geilen Dice-Placer-Mechanismus, der War of the Ring so geil macht. Was sagt ihr? Ich könnte das Ding jetzt verkaufen wahrscheinlich für, ich habe es gesehen, Gebrauchtmarkt 350 oder so. Ich habe es mal aufgebaut, habe ein paar Fotos gemacht. Was hat das Ding gekostet erstmal? Es hat, glaube ich, 200 All-In gekostet.
Ein bisschen jetzt, kannst du plus machen.
Okay, genau.
Hast du es schon
gespielt? Nee, ich habe es noch nicht gezockt. Ich zock jetzt.
Ich würde es auf jeden Fall erstmal zocken.
Ich würde es auf jeden Fall auch erstmal zocken.
Ja, die Frage ist halt, ich habe so ein bisschen Angst, aber das ist wahrscheinlich eher eine Scheißangst, dass das geiler als War of the Ring ist und ich dann nie wieder War of the Ring spiele.
Also ich kann dir sagen, nach solchen Sachen suchen wir doch. Wir haben doch unseren Horizont erreicht. Wir suchen jetzt nur noch nach Sachen, die besser sind als die Sachen, die wir ohnehin schon geil finden.
Der eine Punkt ist, wenn das wirklich besser sein sollte und selbst wenn es nur gleich geil ist, dann würde ich doch safe einfach Dune behalten und das andere Game für dick verschachern, weil wenn Dune die Hälfte dauert oder nur 2/3 dauert, dann kriegst du es auf jeden Fall öfter auf den Tisch. So, und das ist doch das, was wir im Hobby wollen.
Ja, aber
da
zählt doch wieder die IP, Alter. Da bist du wieder
bei der
IP.
Ich weiß, aber auch das neue Material und alles, das sieht schon geil aus. Aber Andreas, das war auch so ein Ding. Kickstarter-Kampagne gesehen, na komm, brauche ich nicht. Das Ding wird ausgeliefert, Chris, ich brauch's. Ein Typ ist schon angeschrieben auf Kleinanzeigen oder so, oder Facebook, ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, nee, weißt du was? Das Ding kommt im Laufe des Jahres über Asmodee auf Deutsch raus, die Kickstarter Exclusives. Das war als, oder irgendwas krasses an Deluxe-Material war. Das ist gar nicht so krass, was ich finde, wo man sagt, boah, das braucht man das Game wie bei Rising Sun oder bei, was weiß ich, anderen Games. Und da habe ich mir gedacht, Digga, dann hole ich mir noch 10-mal lieber bei so einem dicken Klopper die deutsche Version hinterher einfach hier im Retail über Asmodee, weißt du so? Und dann würde ich das Englische verkaufen, Alter. Ja. Ich muss überlegen. Also wenn
ich zock's auf jeden Fall einmal und dann will ich mal gucken, weil ich finde schon die IP von Herr der Ringe schon geiler, muss ich sagen. Aber es kommt halt, wie gesagt, nur einmal im Jahr auf den Tisch.
Also das hat doch dann schon auch so was Nostalgisches, wie Selçuk eben aussagt, auch aufgrund der IP und was man damit verbindet. Also Für mich wäre das in so einem Fall keine Option, dass ich dann sage, okay, entweder das eine oder das andere. Aber ich kann das natürlich verstehen, weil dann hast du immer so ein Highlight, was einmal im Jahr auf den Tisch kommt und dann kommt plötzlich ein Game, was vielleicht das tatsächlich ablösen könnte und das andere dann irgendwo im Niemandsland des Regals verschwindet.
Das ist so der Brass-Effekt, der Daniel. Der Daniel behält auch beide Brass-Dinger, wo man in Wirklichkeit auch eh nur Birmingham zockt.
Ist es jetzt ein guter Übergang, dass wir über Boardgames reden, weil ich habe Ringkrieg das Kartenspiel gezockt?
Ja, interessant. Das finde ich überhaupt nicht geil. Das war total die Enttäuschung für mich.
Ja, interessant. Erzähl, Selçuk.
Das wäre jetzt natürlich total lustig, Selçuk, wenn du jetzt erstmal kurz 5 Minuten aus dem Raum gehen würdest und würdest deine Kopfhörer ablegen. Dann hören wir uns erst Andreas' Review zu dem Game an und dann kommst du zurück nochmal. Ich ruf dich dann kurz an und dann kriegen wir deine Review. Und dann gucken
weißt, was wir mal, machen? Wo
wir Schnittpunkte haben.
Nee, dann ist es ja doppelt gemoppelt. Aber wir können es so machen. Andreas und ich machen die Reviews einfach zusammen.
Ja.
Okay. Und dann kommen wir zu wahrscheinlich einem ähnlichen Fazit.
Du meinst Andreas, aber War of the Ring, the Card Game, ne?
Genau, War of the Ring,
ja,
the
Card Game. Okay. Erzähl von deiner Erfahrung. Andreas kann ja dann mal sagen, was er ähnlich
sieht. Ja, aber man kann es ja erstmal kurz zusammenfassen. Ich meine, es ist auf jeden Fall nicht Ringkrieg das Brettspiel, weil Ringkrieg das Brettspiel ist ja so mehr ein Hidden Movement und Area Control mäßig. Und beim Kartenspiel ist es ja komplett was anderes. Das geht ja mehr so in Richtung
Marvel.
Boah, soll ich jetzt sagen, Blood Bowl Team Manager? Ich weiß es nicht.
Ja, doch, ist so. Wie Smash Up oder Blood Bowl Team Manager.
Es ist schon intelligent gedacht. Ich meine, es ist so, dass du spielst halt ein Two-and-Two-Game. Das heißt, die einen spielen die freien Völker und die anderen spielen halt die Schatten. Und die Schatten, die sind halt der Hexenkönig und Saruman. Und die freien Völker sind halt Frodo und Aragorn. Und dann unter denen sind halt natürlich verschiedene andere Völker. Was weiß ich, Rohan ist dabei, die Zwerge, die Elben und so weiter und so fort. Und was jede Runde gemacht wird, ist, es wird immer ein Schlachtfeld gezogen, eine Schlachtfeldkarte, die hat dann kleine Effekte. Und dann wird jede Runde ein Pfad gezogen, weil Herr der Ringe spielt ja immer gesplittet. Es geht ja immer darum, dass auf dem Pfad eine Geschichte passiert und gleichzeitig aber auf den Schlachtfeldern Sachen passieren. Irgendwo in Helms Klamm wird gerade die Burg angegriffen. Auf der anderen Seite ist Frodo unterwegs und ist gerade irgendwo in einem Nebelmoor unterwegs, weißt du? Also ist es schon so gesplittet, dass es halt passt. Dementsprechend sind aber auch die Karten in den Decks gesplittet. Das heißt, die Karten können nicht überall reingespielt werden. Du kannst nicht plötzlich einen, keine Ahnung, einen Aragorn irgendwo reinspielen, wo er in der Geschichte von Herr der Ringe gar nicht vorhanden sein kann, weil er gerade zu diesem Zeitpunkt gar nicht dort sein könnte. Das heißt, das ist da schon geschichtlich gut eingepasst. Das ist aber gleichzeitig auch die Frustration, weil du hast ein Kartendeck, das du mischt. Du hast Orte, die random gezogen werden und dann weißt du nicht, ob deine Karten überhaupt dorthin passen, wo die Orte gerade sind. Jetzt hat das Spiel natürlich so weitergedacht, hat sich gedacht, okay, wenn ich die Karten nicht an die Orte spielen kann, um die Orte dann dementsprechend eben zu kontrollieren, dann kann ich Karten in die Reserve spielen. Das heißt, Reservekarten sind so, du spielst in deine Reserve, du kannst die nächste Runde sozusagen in Bewegung bringen und kannst sie in Orte ziehen, wo sie rein dürfen. Das heißt, du kannst sagen, ich kann diese Runde gerade nichts machen, ich spiele eine Karte in meiner Reserve, die wird aber vielleicht nächste Runde in einen Ort passen oder in einen Pfad passen, wo ich den dann reinbewegen kann. Das Blöde ist halt, es kann sein, dass nächste Runde das gleiche wieder ist und plötzlich hast du eine Karte in der Reserve, die kann eh dann nicht gespielt werden. Und das Gleiche geht dann so weiter. Das heißt, dieses Spiel will von dir, dass du deine Karten so managst, dass du immer die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt hast, wenn es optimal läuft. Und dann gehst du in diese Orte rein und dann geht dieser Blood Bowl Team Manager Effekt los. Nur ohne Spannung. Weil die Karten, die da ausliegen, die negieren sich einfach gegenseitig. Du hast einen Pfad, dann vergleichst du Schilder mit Totenköpfen. Hast du so und so viele Schilder, hast du so und so viele Totenköpfe, wer hat mehr? Die Seite gewinnt, holt sich den Pfad, bekommt Siegpunkte. Bei den Schatten ist es ein bisschen anders, aber das ist egal. Das ist ein bisschen, braucht man nicht zu tief in die Regeln reinzugehen. Und bei den Schlachtfeldern ist es genauso. Du hast Schwerter, du hast Schilder, negieren sich gegenseitig und wer hat gewonnen, holt sich das Schlachtfeld und hat Siegpunkte. Und das machst du, wenn du die Trilogie spielst, über 9 Runden, bis das Spiel endet und guckst dann halt, wer gewonnen hat. Wenn mitten im Spiel ein Abstand von 10 Punkten ist, ist das Spiel vorzeitig zu Ende. Aber ansonsten ist es das ganze Spiel gewesen. Orte auslegen, Karten reinlegen, vergleichen, abräumen, Orte auslegen, Karten auslegen, vergleichen und so weiter. So, jetzt darfst du, Andreas, kurz.
Ja, also ich hätte es eigentlich genauso gesagt wie du. Wirklich 1:1. Es hat nur einfach mit der Ergänzung noch dazu. Ich war so gehypt, weil, wie gesagt, große Ringkrieg. Ich dachte, geil, jetzt habe ich endlich mit der geilen Grafik von John Howie, ja, habe ich die richtig geile Zeichnung auf den Karten. Und jetzt kann ich das richtig schön runterzocken.
Super geile
Situation. Und dann kam diese Scheiße und dann hatte ich genau das gleiche Problem. Du hast eigentlich geile Ideen in diesem Spiel. Du hast so, okay, ich mag das total, wenn man irgendwie hat so, okay, die Karte kann mit der gut kombiniert werden oder was weiß ich, da hast du Frodo und dann hast du Stich und dann kannst du die beiden zusammen machen. Richtig mega. Und dann kommt dieser Effekt, okay, ich kann die Karte hier leider nicht hinspielen. Und dann, oh, dann hast du das wohl gewonnen, weil ich kann keine Karte spielen. Nächste Runde dann, oh, die Karten passen immer noch nicht. So eine Scheiße. Das wird ein bisschen negiert, tatsächlich, wenn man es zu viert spielt. Also, weil War of the Rings das große Spiel ist halt eher ein Zweier-Ding. Mhm. Und zu viert hast du halt eher die Kartendecks aufgeteilt. Also, da hat einer die Elben und was weiß ich und die Zauberer, glaube ich, und Rohan und Gondor in einem Deck. Und dann hast du halt immer einen, der zumindest ein bisschen was machen kann. Aber das
war für
mich eine riesige Enttäuschung.
Wir hatten den Fall, dass zwei Leute, beziehungsweise eine Person bei uns, glaube, drei Runden lang gar nicht mitspielen konnte. Das war halt den Karten geschuldet, weil die Orte nicht gepasst haben. Es war wirklich Pech. Derjenige hat wirklich immer wieder geguckt, dass er in seiner Reserve spielt, Sachen vorbereitet und so für den richtigen Zeitpunkt. Aber am Ende des Tages hat er einfach nur zugeschaut. Das wird auch in vielen Reviews gesagt. Es wird immer wieder gesagt, hey Leute, wenn du das Spiel dann kennst, dann fängst du ja an zu planen und zu managen und zu gucken. Aber da die Karten trotzdem random kommen, kannst du nicht so viel managen und gucken. Es ist trotzdem am Ende random. Das heißt, wenn dein Plan aufgeht, hast du zwar gut geplant, aber auch echt Glück gehabt, dass es aufgeht. Und das ist halt das, was das Spiel kaputt macht. Weil der Glücksmechanismus bei zum Beispiel einem Blood Bowl Team Manager ist so, du suchst dir ein Spielfeld aus, spielst da deine Karte rein und dann kommt dieser kleine Würfel mit rein. Und du denkst dir, boah, es wird so geil, wenn der zündet. Es wäre so geil. Oh Mann, und dann springt der Ball von der einen Seite auf die andere. Und immer diese Spannung, jede Runde, jede Karte, die gespielt wird. Oh nein, was hast du da gespielt? Und bei diesem Spiel ist es so, du willst, dass es ist. Du willst genau, dass das so ist. Du denkst dir, und jetzt zünde ich Gandalf. Und dann zünde ich den Effekt und dann ziehe ich mir drei Karten nach und dann mache ich das und denkst dir, boah, Mann, so krass so. Und dann heißt es auf einmal plötzlich so, jo, ich spiele Gandalf im Angriffsbereich von einem von Schlachtfeld. Gandalf verliert, Gandalf ist tot. Wie Gandalf ist tot?
Ja, Gandalf ist tot. Wie Gandalf ist tot?
Ja, Gandalf ist tot. Ja, und jetzt? Kommt er nicht wieder zurück? Nö. Was ja geil ist, was sie sich gedacht haben, du hast Gandalf der Graue und Gandalf den Weißen im Deck. Das heißt, spielst du irgendwann mal in dem Spiel Gandalf den Weißen, ist Gandalf der Graue tot, weil den gibt's ja dann nicht mehr. Ist ja klar. Du kannst nicht beide zusammen parallel im Deck haben. Das heißt, am Anfang kannst du Gandalf den Grauen so oft spielen, wie du willst. Sobald du Gandalf den Weißen ins Spiel bringst, ist Gandalf der Graue tot. Hört sich thematisch so super an. Das gleiche ist mit Aragorn. Aragorn, aber vorher ist er halt der Schleicher? Schleicher, glaube ich. Streicher, genau. Der Streicher, spielst du Aragorn, ist der Streicher halt nicht mehr da. Aber das Blöde ist, spielst du halt Gandalf oder Aragorn in irgendein Feld, wo er dann stirbt, dann hast du halt Pech gehabt, dann ist er halt tot. Dann ist
ja,
der halt weg.
Aber das, ja, gut, aber das, so ist es doch. Ich meine, das soll ja auch nicht die Geschichte nacherzählen, glaube ich, sondern schon auch so
eine
eigene Geschichte schreiben. Aber wenn man beim Spielen diese Geschichte dann nicht fühlt, sondern mehr durch die Mechanik, also die ganze Zeit von der Mechanik gefrustet ist und dann auch nicht dieses geile Artwork.
Das Artwork ist top,
Kluft, Stefan. Irgendwie einem hinweg hilft, so, weißt du, so.
Das Artwork ist top, ohne Scheiß.
Man muss zur Verteidigung von dem Spiel sagen, die haben, glaube ich, die Kritik sich zu Herzen genommen und haben jetzt eine Koop-Erweiterung rausgebracht. Koop- und Solo-Erweiterung, okay. Wo du dann quasi zusammenspielst oder solo und immer die freien Völker spielst. Da kommt dann ein komplettes Schattendeck, was irgendwie sozusagen, dass du es kooperativ spielen kannst, dann hast du, glaube ich, ja nicht mehr das Problem, dass du einfach nichts mehr zocken kannst. Aber dann denke ich mir, okay, geil, ihr habt ein Spiel rausgebracht, habt gemerkt, für 50 Euro damals, ja, 50 Euro, okay, das ist die übelste Schmutzgurke, und danach, ja, bringt ihr einfach mal eine Erweiterung rein und sagt, ja, spielst du am besten kooperativ, das war vielleicht schon immer so gedacht, ja. Da denke ich mir, wollt ihr mich verarschen? Und das übrigens, Chris, weil du vorhin gefragt hast, warum ich immer so günstig die Games raushaue, ja, ich hatte keinen Bock, das dann irgendwie noch bei mir im Regal zu haben, da habe ich gesagt, hier 20 Euro, scheiß drauf, weißt du, weg ist das Ding.
Also um es zusammenzufassen, das Spiel hat halt, auch wenn es das will oder auch wenn es das vielleicht in der richtigen, perfekten Zugrunde, was auch immer, was du machst, reinbringen würde, das Spiel hat keine Dynamik, es ist sehr statisch, du fühlst dich nicht so, als würdest du große Pläne schmieden und geile Sachen machen, sondern es ist halt so, du legst die Karte dahin und wartest ab und guckst und irgendwann mal heißt es dann, jeder passt und dann wird halt ausgewertet. Das ist bei einem, tut mir leid, dass ich das damit immer die ganze Zeit vergleiche, aber es ist halt der gleiche Mechanismus. Beim Blood Bowl Team Manager spielst du halt auch die Karten an ein Feld hin, aber da ist halt bis zum Schluss irgendwo Spannung, außer du hast das Feld komplett geradet. Aber hast du das Feld komplett geradet, dann hast du natürlich drei andere Felder komplett stehen lassen. Bei diesem Spiel gibt es aber nur zwei Felder. Das heißt, du hast nur den Pfad und du hast nur das Schlachtfeld. Und wenn du bei beiden Feldern ja dich nicht gut organisiert hast oder nicht gut gespielt hast, dann ist halt verkackt. Und wenn du gar nicht mitspielen kannst, ist halt auch verkackt. Also, sorry, ich kann das halt null empfehlen. Ich war übelst gehypt. Ich habe richtig Bock drauf gehabt. Und ich habe mich da echt hingesetzt, hab mir das Spiel richtig schön vorbereitet und habe gesagt, Jungs, es wird echt, ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber bitte seid nicht voreingenommen. Das Spiel fühlt sich vielleicht am Anfang ein bisschen langsam an, aber bitte gebt ihm eine Chance. Ich habe echt lange für die Vorbereitung reingesteckt, weil ich wollte, dass dieses Spiel zündet. Ja. Und ich habe es nicht geschafft.
Same, genau das gleiche bei mir.
Ich bin echt gespannt. Ich war mir fast, also bevor ich Selçuk gesagt habe, holst du, ich hatte mich ja auch schon mit dem Game beschäftigt und wollte Selçuk dann überlegen, was ist das zu holen, hatte ich gesagt, ey komm, Selçuk, fuck it, Alter, holst dir, wenn es dir nicht gefällt, nimmst dir ab. Und ich war mir eigentlich sicher, dass Selçuk nicht gefällt, weil das ist kein Game für Selçuks Runde. Kann auch sein, dass bei mir auch komplett durchfällt.
Ach, du hast Selçuk abgekauft?
Ja, natürlich, das war Deal. Das ist ein Mann, ein Wort. Man sagt zu mir, kauf's doch einfach, kauf's, Mann. Ja. Pass auf, ich verspreche dir, wenn du es kaufst und es gefällt dir nicht, ich kauf's dir zu 100% ab. Ja. Und ich schwöre es dir, am gleichen Abend, wie viel habe ich dir geschrieben, Chris? 1 Uhr oder sowas?
Ja.
Habe ich dir geschrieben? Yo, Adresse. Schick mal, hier ist meine PayPal-Adresse, schick mal Geld drüber.
Ich kann mich irgendwie eine bedrohlichere Formulierung erinnern oder so. Und von ihm noch drauf eingeschworen, dass er das gesagt hat, Digga, du nimmst das, Alter, wenn du das nicht nimmst, so ein Ding ist das, glaube ich,
irgendwie. Nee, er hat schnell reingelenkt, also.
Ich hab da immer noch Bock drauf, aber ich würde das Ding trotzdem auch eher zu zweit ausprobieren.
Du kannst die Karten einrahmen, Alter, und kannst du dir hinhängen. Also wirklich, die Illustrationen sind super geil, alles ist cool und so, aber letztendlich ist das Spiel. Also
das waren ja jetzt zwei wirklich sehr ernüchternde Stimmen zu dem
Game. Ja, aber also, Daniel, das ist, guck mal, ganz im Ernst, ich kenne das auch oft, dass Leuten irgendwie Spiele komplett scheiße finden und ich finde sie geil oder andersrum.
Ja.
End des Winters ist bei dir auch sofort ausgezogen nach der ersten Runde. Ich fand es ultra nice zum Beispiel. Ne? Oder Stefan findet Dune ultra Schmutzgame, Digga. Ich finde Dune ultra geil, Alter. Es gibt so Sachen, dass die manchmal gehen die Schmecker so krass auseinander, so krass, das Alter, dass du denkst so,
das stimmt.
Ey, How is it possible? So. Ja, deswegen, ich glaube immer noch, keine Ahnung, es könnte bei mir zünden, aber kann auch sein, dass es auch zerfetzt. Aber wie gesagt, ich habe auch mal Bock, ich habe die ganze Zeit schon Bock, es mal auszuprobieren.
Aber die Regeln hast du noch nicht reingeschaufelt. Ist es bei dir schon angekommen?
Digga, du kennst es doch. Mein nächstes Projekt ist erstmal mit Uli eine Runde, weil ich habe, nachdem ich jetzt ohne Scheiß, Leute, falls ich es noch nicht gemacht habe, an alle Hörer, an euch, ich habe mir den Trailer angeguckt von Frostpunk 2. Junge, was wird das für ein krankes Game? Schon mal in die Runde, habt ihr schon den Trailer gesehen?
Nein. Nee.
Frostpunk 2 spielt quasi irgendwie ein paar Jahre nach Frostpunk. So, die Menschheit hat es geschafft so. Und jetzt geht's um eine riesige Stadt. Und ihr seid da Politiker. Und ihr müsst komplett, also da geht's dann richtig krass auf Politikebene mit irgendwie alter wichtigen Entscheidungen um super viel und dann die Arbeitergruppen, so ein bisschen wie bei Hegemony, irgendwelche Gruppen, die gegeneinander demonstrieren und du musst komplett die Arbeiter gegen die und alles und bist dann die ganze Zeit mit in so einem Rat sitzt du bei der Politik, siehst das dann auch so wie im Bundestag, die ganzen Stühle mit irgendwelchen Abstimmungen, musst irgendwelche Gesetze in Kraft bringen und so nochmal auf der komplett komplexen Ebene und die ganze Zeit ultra heftige Mucke in dem Trailer und ultra so Sachen, wo du liest, Alter, boah, was ist das für eine Entscheidung, Alter? Und die ganze Zeit, boah, du wirst schon schlecht und bedrohlich bei dem Trailer. Und ich habe so Bock gehabt, jetzt irgendwie deswegen Frostpunk das Boardgame nochmal zu zocken. Und ich glaube nämlich, dass mit wenn Uli, wenn ich das erste Mal mit Uli zocke und sage, ja gut, Alter, was machen wir jetzt, Alter?
Wollen wir die Kinder verbrennen?
Kochen wir jetzt die Leichen und essen die, damit wir wieder genug Nahrung haben? Oder begraben wir die, dass die Leute trauern können? So, was machen wir jetzt, Uli, so? Und dann lasse ich sie halt die Entscheidung treffen, so.
Ich finde halt eben dieses Frostpunk, Alter, es ist halt eben einfach auch so frustig, schwierig einfach. Ich habe, glaube ich, das erste Szenario jetzt viermal gezockt, Digga, Alter. Und wir waren, also wirklich beim ersten Mal, bis am Austryen, bis am Failen so. Okay, wir gehen mal in die Richtung. Okay, klappt nicht, kackt ab. Dann bist du im Sturm irgendwann angekommen, aber dann bist du so weak schon, weil dir die Leute erfrieren, dann stirbt ein Kind und dann Doppelmoral, Anstrengung, Absturz, Digga. Weil ein Lark gestorben ist, denke ich mir, weißt du, kriegst du Doppelmoral, Absturz, Dreck, Digga. Es ist einfach so übertrieben frustig, dass irgendwie der Spaß noch für den ganzen Stefan, Aufbau und so.
Das sagt aber einer, der Robinson Crusoe feiert.
Aber dafür, dass Robinson Crusoe ist schneller aufgebaut, schneller abgehandelt und das ist einfach.
Stefan, da merkt man auch, das ist genau das wieder dasselbe. Das ist dieser Dark Souls-Effekt und da, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und es gibt Leute, die es hassen und auf diesen Frust gar nicht klarkommen, wo ich. Digga, wenn ich da 3 Abende sitze und nach 670 Versuchen das erste Mal diesen Boss umgeknallt habe, dann stehe ich auf, Alter, zerreiß mein T-Shirt wie Hulk Hogan und schreie, Alter, dass meine Nachbarn die Polizei rufen. Aber nach 670 Versuchen, Alter, nach 670 Versuchen in 3 Abenden habe ich diesen Typen einfach komplett auseinandergenommen.
Aber Digga, ich habe World of Warcraft gespielt, Digga, ich habe so viele Abende irgendwelche Raids und tausende Boss-Tries gemacht, Digga, Alter, so ein Ding ist es gewesen.
Aber das ist tatsächlich was, warum ich in diese ganze Souls-Reihe Gedöns nie richtig reingekommen bin. Bei Digital Games fehlt mir da tatsächlich irgendwie die Muße und da habe ich wahrscheinlich keine hohe Frusttoleranz. Ich habe keinen Bock, mich da hinzusetzen und hunderte Male zu versuchen, irgendeinen Boss, also wenn ein Boss schwierig ist, okay, aber bei dieser Souls-Reihe war immer irgendwo ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, nee, ich keine Ahnung, ich habe das, irgendwie bin ich da nie so ganz mit warm geworden.
Also auf jeden Fall habe ich Bock, mit Uli erstmal Frostpunk zu zocken. Und deswegen, das ist erstmal mein nächstes Lernprojekt. Und
Daniel,
das
ist erstmal Regeln vorbereiten für Frostpunk.
Das ist auch, und dann, da kann ich dich ermutigen, Frostpunk hat wirklich einfache Regeln. Es hat auch einfach einen Cheat, den hustelst du von oben nach unten einfach ab, wie bei Robinson.
Nur Kruse, viele Digga. Phasen
halt, das, Alter. Ja, aber das ist, teilweise so stumpfe Scheiße dabei, Alter. Da gehst du einfach nur von oben nach unten, ratterst das ab. Nachdem du das eine Runde gemacht hast, weißt du genau, was du machst. Wenn es in der zweiten Runde
nicht weißt. Aber trotzdem, die App ist wirklich hilfreich.
Okay, ich
snap mir nochmal. Da kannst du dich nochmal ein bisschen besser durch diese Phasen da durchklicken. Die ist wirklich gut.
Ah, jetzt Samstag, pass auf, ich bin ja Samstag beim Stefan zum Zocken mit Uli und wir wollten ja eigentlich Arkham Horror weiterballern. Aber
ja, wenn Sven ja weiter krank ist, können wir auch Frostpunk zocken, Digga, wenn du willst. Ich kann das extra.
Ja, okay, pass auf, gerne, zocken wir zu dritt Frostpunk, gerne, aber ich werde eine Sache mitbringen.
Das Ding, ich wichse es aus dem Fenster, wenn ich es beim 5. Mal nicht gewinne, Alter.
Okay, und ich will aber eine Sache mitbringen, ein Spiel, und du darfst nicht Nein sagen, okay?
Ja, was War glaubst du denn, was du nach Frostpunk noch zocken willst?
Wir zocken, aber du darfst nicht Nein sagen. Sag, ich verspreche es.
Ja, ich verspreche es.
Wie süß. Wir zocken, Alter, und dann auf jeden Fall Samstag all in. Mit der neuen Erweiterung, mit allem Zip und Zap. Und dein ganzer Tisch wird randvoll vorliegen. Wir zocken Samstag eine richtig edle Runde Marrakesch, Digga.
Marrakesch, nice.
Mit der Camels und Nomad Erweiterung, mit allem Zip und Zap, Bruder. Du wirst einfach totgeschmissen mit Content, Alter.
Gesprochen, das Alter. Ist so geil, Marrakesch, Alter.
Ballert, oder?
Aber die Erweiterung brauchst du nicht.
Die ist doch voll geil mit dem Kamelrennen und dem ganzen
Zip. Ja, aber die ist zu dominant, Wenn du da gar nichts drauf machst, dann kannst du nicht
gewinnen. Kein Problem, ich hab mit Stefan auch schon Rails of the North gezockt und hab mich
den Zug mit Erweiterung bewegt. Einfach zu ignorieren.
Ja, World of the North, ich habe nicht einmal den Zug bewegt. Kein Problem. Kann sich dann jeder selber entscheiden. Stefan kann auch nur das Grundspiel spielen. Ich mache ein paar Kamele beim Rennen.
Aber Marrakesch besser als Burgen von Burgund, oder was? Besser als Burgen von Burgund, Andreas? Sagst du, wenn du
auf sagen jeden Fall. Ich bin kein großer Fan von Burgen von Burgund. Also ich finde es ein gutes Spiel. Nee, sorry. Ich find's ein gutes Spiel. Aber es ist für mich also ich bin auch nicht der größte Fan von Stefan Feld, von seinen Designs. Ich mag eigentlich Bora Bora, mag ich gern, und ich mag halt Marrakesch, liebe ich. Also Marrakesch ist all-time Top 50 bei mir. Auf jeden Fall. Aber Marrakesch von Burgund ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh ey, mega geil, Holy Grail.
Ja, ich bin echt, ich habe deswegen Marrakesch finde ich super geil, aber du brauchst halt einen riesigen Tisch dafür und irgendwie, ich habe halt einfach, der Stefan muss da mal, also ich zocken. Aber muss man sagen, von allen Boardgames, und ich habe schon richtig viel Geld verbrannt, ich habe schon viel zu viel Geld für Spiele bezahlt, auch im Nachhinein, weil ich Kickstarter verpasst habe, weil ich mir irgendwelche Erweiterungen geholt habe oder. Aber selbst wenn Marrakesch für mich eine 10 von 10 ist, aber es ist halt einfach ein geisteskrankes Game, der Preis ist unheimlich übertrieben. Viel zu, ja. Die Deluxe, Alter, wenn du mal überlegst, warte, ich weiß, kein Beispiel, aber jedes Game mit demselben Content würde normalerweise die Hälfte kosten, Alter, wenn überhaupt die Hälfte, wenn
aber ein Drittel, aber da sind Alter. Wir doch wieder bei dem Thema Lacerda und seine Games und die Preise. Und jetzt komm bitte nicht mit Material. Da hat sich vielleicht der Feld gedacht, ey, Alter, das, was der Lacerda kann ich auch. Jetzt kosten meine Games halt auch mal in der Deluxe-Version so viel. Und plötzlich rasten die Leute aus. Wie kann es sein, dass ein Spiel von Queen Games so viel kostet? Und das ist ein Feld, das ist ja kein Lacerda. So auf
die aber du Art, sagst gerade, aber jetzt kommen wir nicht mit Material. Was ist denn dann der Grund? Nur die Idee oder was?
Ja, also sorry, willst du mir jetzt sagen, dass ein Lacerda-Game aus, keine Ahnung, nur aus Metall besteht? Ist doch auch Pappe.
Ey, aber wenn du jetzt mal guckst, was ein Lacerda-Game, ja, das Argument, also, ich verstehe,
wie viel was du Prozent meinst. Davon ist Metall und wie viel Prozent davon ist Holz und wie viel
da,
Prozent
aber nicht, davon aber alleine Pappe. Die Illustration und so und alleine so, wie das Spiel so optisch aussieht, so, da, so ein, boah, weiß nicht, Alter, ich finde, das ist, die Box, jede Lacerda-Box wiegt das Doppelte von der Marrakesch-Box. Aber ich kann das auch gerade, Selçuk hat mich gerade in den Punkt gebracht, dass ich nicht mal vernünftig argumentieren kann.
Ja, es
warum
ist
bereit, weil, warum ich bereit
bin, Marrakesch hat noch nie gesehen, noch nie aufgebaut gesehen, von daher keine Ahnung.
Jetzt mal ohne Scheiß.
Wenn du viel Holz mit dabei, auf jeden Fall bei Marrakesch. Ja, aber klar, ich stimme da Selçuk zu, es ist einfach die Designleistung und Lacerda hat sich halt einen Namen gemacht, indem er halt in so einem High-End, ja, so ein bisschen das Apple der Brettspiele, so ein bisschen, ja. Irgendwie, die Leute kaufen's und sind dann halt so Lacerda-Jünger, ja, schon fast, wie bei Apple halt, ja. So, ich muss alles von ihm haben, weil es ist super geil, ihr nur Tool als Artwork. Und klar, da hat sich Queen Games natürlich auch gesagt, okay, da machen wir jetzt auch einfach eine Reihe, die sind ja gute Geschäftsleute, die halt auch so High-End-Preise sind. Ja,
Queen Games, so gute Geschäftsleute können die gar nicht sein, bisher haben die nur Guffelspiele
rausgebracht. Nee, tatsächlich, also die Queen Games hat halt Verlag sehr, sehr schon gut, lange jetzt, das hat mir Stefan Feld auch erzählt, der kommt übrigens auch demnächst wieder bei uns im Podcast, hat erzählt, dass er gerade in Amerika richtig krass wird er angebetet, also der war auf der GenCon und die Leute sind teilweise auf die Knie gegangen, also der größte Absatz macht Queen Games, glaube ich, drüben in den Staaten mittlerweile.
Krass.
Die Arme ist egal. Warum kommen eigentlich keine Brettspielautoren zu uns quasi in den Podcast?
Wir ja, haben die jemanden gesagt, gefragt haben. Der Feld ist auch demnächst bei uns.
Der ist auch bei uns.
Na, von wegen.
Ja, ich hab den organisiert. Das ist
alles schon, ne, alles Scheiß, schon Digga. Wir haben die alle schon so oft beleidigt, die kommen, keiner von denen kommt.
Digga, ja, Stefan Feld könnte auf jeden Fall entspannt kommen. Rainer Knizia könnte auf jeden Fall auch entspannt kommen, Digga. Von denen haben wir dann.
Digga, Rainer Knizia, Junge, der hat noch, der geht doch in keine Klasse mit viel Sonderschülern. Der ist dafür viel zu fein.
Ja, aber könnte uns doch einfach mal was er könnte uns doch mal ein bisschen was
unterrichten. Stimmt, Felix Mertiger war schon mal da, ja.
Aber Felix Mertiger ist einer von den Coolen, das zählt nicht.
Ja, das ist einer
der wenigen Coolen. Der hat einen Hut auf, der ist cool.
Stefan ist auch super cool und tatsächlich super der lustige Typ, als ich den das erste Mal kennengelernt habe. Der ist echt für jeden Spaß zu haben und so weiter. Der ist echt auch sieht man ihm gar nicht so an, finde ich, aber ist ja auch Lehrer, beziehungsweise Direktor glaube ich, an der Schule. Ne? Aber er ist echt super lustig und ein super angenehmer Mensch. Ja.
Ach krass, ich hätte gedacht, alle Brettspielautoren sind so wie der Rosenberg.
Nee, also Stefan Feld, Rosenberg kenne ich nicht persönlich, aber Stefan Feld ist auf jeden Fall super lustig und super cool.
Ja, krass, Alter. Ja, ich habe auch mal Bock, ich bringe das Ding mit, so, und dann muss
man. Dann hat sich die 200 Euro mal wieder ausgezahlt gemacht.
Digga, ja, mit der Erweiterung habe ich auf jeden Fall 200 Euro reingeschickt und ich habe mir nicht mal die Metallmünzen geholt. Hast du die Metallmünzen, Andreas?
Ja, das ist der übelste Schund, sage ich dir.
Heftig,
ja.
Oder? Wie die aussehen,
das kostet 40 Scheiße, Euro oder das so. Das ist das Konterfei von Stefan Feld auf den Münzen drauf. Ja. Also das finde ich noch eine nice Idee, ja. Aber diese Münzen, ich habe die original verpackt aufgemacht und da ist das Gold schon so abgeschrubbelt an den Münzen. Und du so denkst, so, what the fuck, wo habt ihr die denn produzieren lassen?
Ja, und dann kosten die auch noch so, keine Ahnung, kostet die Packung, glaube ich, 30 Euro oder so. Und dann ist das einfach so eine riesige Packung. Ich kann es, warte mal, ich habe jetzt gar kein Beispiel, aber eine riesige, riesige Packung. Ah. Und dann macht ihr die auf, da ist einfach so ein Plastik-Inlay drin, wo dann in der Mitte so 15
Minuten. Die füllen sich auch gar nicht geil an, die haben gar keine Schwere oder so. Man merkt einfach, das sind so diese, wie bei, kennt ihr vielleicht Lords of Vegas oder so, das alte Game noch, so diese durchsichtigen Plastikscheibchen, so wenn die einfach mit so einem Goldaufzug drüber.
Geil, wären, die Wichser haben einfach Alufolie gepresst und haben dann gedacht, die Wichser ziehen wir jetzt alle mal ab.
Ja, also die Münzen sind wirklich eine
Frechheit. Dünne Blechmünzen, ne? Oder ich hatte auch immer welche mal aus China irgendwann mal gekauft. Die waren auch so richtig billig, so alles drum und dran.
Aber wir nehmen unsere klassischen Münzen, Stefan. Wir nehmen unsere geilen Münzen.
Bist du denn auch so ein Bastel-Johnny eigentlich,
Andreas? Nicht so geil wie diese Münzen hier, ne?
Geil,
Alter.
Aber
die sind natürlich richtig halt eben.
Das sind die von aus Brasilien. Die Dinger habe ich mir prägen lassen.
Er hält jetzt gerade, Leute, für die Leute, die gerade zuhören, er hält jetzt gerade hier so eine 70-Zentimeter-Münze. Ihr müsst euch vorstellen, halt eben so, das ist ungefähr so groß wie der goldene Butterkeks bei Leibniz, der von der Bande geklaut worden ist.
Nee, ich wollte das wie so eine Alkoholiker-Münze, wollte ich mir die von der Größe her machen.
Aber ist natürlich ziemlich nice. Aber bist du jetzt eher so ein Typ, so wie, also wie Chris, der keinen Bock hat auf selber basteln und sich einfach bei Etsy für hunderte Euro irgendwelche Scheiße zusammenshoppen, seine Games aufzuwerten? Oder bist du schon so wie Selschuk, wo du auch mal dich mal hinsetzt, oh, das ist geil, aber das müsste jetzt ein bisschen kleiner sein und ich schnibbel mir ja einen zurecht oder ich unterstütze hier da ein Print-and-Play-Spiel, druck mir mal was aus.
Überhaupt
oder
nicht. So. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe sogar mal früher mal angefangen, irgendwie Miniatur zu bemalen und sah gar nicht so schlecht aus und so, aber dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, dafür gehst du arbeiten, du kaufst jemand, der dir die Miniaturen bemalt.
Digga, der
Chris, so ein Ding ist das.
Der Chris hat sich hingesetzt, hat gesagt, jetzt werde ich Miniaturen bemalen, hat sich eine komplette custom-made Holz bemalt.
Ich auch komplett alle Farben in sämtlichen Untertönen, weil ich keinen Bock hatte auf Mischen. Dann alle Pinsel, alle geile so Unterlagen, so diese Wet Cases, anstatt so eine, damit die Pinsel die Farbe feucht bleibt, habe ich mir nicht selbst gemastelt mit Kreppfolie und so, sondern so wirklich schon so ein teures Ding gekauft. Paar Miniaturen von KDM bemalt, sah richtig nice aus und dann, ach, scheiß drauf. Und da habe ich den Marco von Ready to Play gesagt, hier, Digga, malen wir mal alle meine Figuren an und dem schicke ich immer eine Kiste zu.
Aber Selchuk, du vergisst, ich habe aber auch durchgezogen. Ich habe für über 2000 Euro Star Wars Legion bemalt.
Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ich wollte gerade sagen, ich hab grad irgendwie so ein Déjà-vu gehabt, weil er gerade gesagt hat, KDM angefangen zu bemalen. Nee. Und ich dachte mir so, hä, Chris hat draußen KDM angefangen zu bemalen, hat das verkauft?
Ja, das habe ich dann verkauft, weil ich mir dachte, komm, wenn ich das Ding zock, ist eh mit Stefan, weil er alles hat und das geil kredenzen kann. Ja. Aber ich habe, wie gesagt, Alter, ich habe geisteskrank viel Legion bemalt. Ich muss es nur mal spielen.
Aber noch von mir noch eine Frage an Andreas. Ja, bitte. Bist du, jetzt nehme ich wieder den Chris-Vergleich, bist du auch so ein Typ wie Chris, der dann sagt, immer wenn ein Spiel neu rauskommt, also im Sinne von, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal hier Bubu, okay, Bogen von Burgund. Wer sagt eigentlich Bubu? Sind das eigentlich die Bubu-Anime?
Stefan, Digga, ich habe es gerade im Chat vorgelesen, Digga. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen.
Ich
gehöre nicht zu diesen Menschen.
Das sind die gleichen Leute, die Homeoffice mit Homo abkürzen.
Auf jeden Fall. Bist du auch so ein Typ, der sagt zum Beispiel, ich habe, weil du ja vorhin auch schon das Spiel genannt hast, ich saß letztens da, hab einfach mal wieder Bock gehabt, irgendwas zu kaufen und ich habe eigentlich schon dreimal Nein dazu gesagt, aber irgendwie habe ich mir wieder die neue Version von Dice Tree Games von Modern Arts angeschaut und gedacht, ey, soll ich es mir jetzt noch mal holen in der neuen Version? Und habe ich gedacht, warum? Warum sollst du es jetzt noch mal holen? Also, wie ist es bei dir so? Kaufst du dir Spiele, die du schon im Regal hast, noch mal in der Deluxe-Version, wenn sie noch mal irgendwie in der neuen Variante rauskommt, was auch immer?
Nee, tatsächlich nur, das mache ich tatsächlich nur bei den Games, die richtig All-Time-Favorites sind. Da investiere ich dann auch wirklich irgendwie in Inlay oder so ein geiles Ding oder pack da irgendwie Metallmünzen oder so mit rein. Aber Modern Art habe ich mir damals die Version geholt, die kleine von Oink Games.
Ach, die Oink Games Version, okay.
Ja, also es war für mich die Entscheidung zwischen von Cool Mini or Not mit dem großen Hammer oder die Oink Games Variante und das reicht mir voll und ganz. Also ich brauche definitiv nicht mehr den Deluxe-Stuff, gerade bei Kickstarter oder so. Früher habe ich da alles mitgenommen, aber
In der neuen Version hast du die Kniezemünzen drin.
Bist du auch nicht bei Robinson Crusoe bei dieser Deluxe-Kiste quasi dabei, oder was?
Nee, tatsächlich auch nicht. Ich habe doch die erste Variante von Portal Games. Das ist so eine längliche Box, wo die Regeln richtiger Schund sind.
Die habe ich auch noch nie gesehen.
Die habe ich noch nie gesehen.
Ich kenne die nur von Bildern aus dem Internet halt eben. Die hast du.
Soll ich sie dir zeigen hier?
Die hast du in Erzählungen. Das ist ein Relikt, was du da hast. Ja, aber da kommst du auch nicht. Dann hast du die ganzen anderen Sachen auch nicht gezockt. Beagle und den ganzen anderen Krempel, was man
da hat. Nee. Ich bin nie über das erste Szenario rausgekommen, weil Robinson Crusoe ist so ein Ding, finde ich. Das zockst das erste Szenario, denkst, ist das geil. Schaffst du es aber nicht, dann zockst du es mit einer zweiten Gruppe, sagst, wir fangen wieder mit dem ersten Szenario an und dann fängst du immer wieder, erstes Szenario.
Ja, das ist ja bei jedem Game so, bei KDM so, bei diesen ganzen Roguelike-Games.
Erstmal Holz sammeln gehen.
Ja, du gehst Holz sammeln, du gehst Nahrung.
Machen wir Samstag bei Frostpunk auch, Alter. Erstmal Holz sammeln gehen.
Ich muss kurz einmal kurz von Chris hören. Chris, was machen wir bei KDM immer?
Wie
heißt die erste Mission?
Ziege?
Nein, White Lion.
Löwe.
Achso, White Lion.
Ja, die White Lion hat ihn vermöbelt.
Immer nur White Lion, Bruder.
Stefan, man muss auch sagen, der White Lion, es wird ja immer drüber gelacht, dass man ihn so auch haut und so. Aber ich finde, er hat der Adam Putz einen coolen, wirklich ersten Gegner so an den Start gebracht. Halt eben. Ja. Das macht immer wieder Bock, den zu.
Schön die Eier abschlagen.
Halt eben so. Ja, das ist sowieso das
Geilste. Das Beste war, die beste KDM-Geschichte von mir war, wir hatten einen, dafür muss Zeit sein, hatten wir so eine Runde. Wir hatten so voll den verstümmelten Survivor, ja. Der war irgendwie blind schon, hatte nur noch ein Bein, keine Arme mehr. Und dann geht der auf den scheiß White Lion zu, hat quasi, man muss sich vorstellen, hat nur noch den Mund und kann so beißen, so rennt auf den zu, beißt irgendwie zu und trifft Critical Hit und da beißt die Eier ab. Und wir stehen da am Tisch, weißt du, wir stehen so, würfeln so und dann, boah, Crit. Und dann, boah, was ist passiert? Und dann so, boah, die Eier abgebissen. Musst du dir vorstellen, so ein einbeiniger Typ, der dann die Eier abbeißt und dann ausspuckt. Das war schon
ein übelster Moment. Das sind halt so diese Stories, die einem dann hängen bleiben.
Ja, das sind Standard-Stories, passiert immer.
In jedem Kampf hat man 2, 3 so Dinger.
Weißt du, so 30 Tage, den krassesten Hero, Alter, wirklich Level 1 Million, krassen Waffen und dann so Zwischenwind. Ja, du läufst nach Hause und fällst in eine Schlucht, bist tot.
Ja, das hatte ich ja auch mal. Obwohl, okay. Ich hab was, glaube ich, nie. Wie war das?
Meine Frau. Hast du nicht das Leben genommen, weil deine Frau gestorben ist?
Ja, genau, deswegen, irgendwie sowas.
Deswegen, Leute, sag ich immer, Survival of the Fittest, Leute, damit ihr einen Lifetime-Reroll freischaltet, Leute. Das ist für solche
und wir müssen Dinger eins
halt, müsst ihr den einfach zurückbehalten, damit ihr nicht.
Wir müssen eins einführen. Jeder von euch, der bei KDM einen Bot dabei hat, der muss den Bot Roger nennen.
Roger. Das ist dumm, weil wir zu dritt waren in den vierten. Ja, was machen wir mit dem vierten? Ja, den zocken wir einfach mit. Das ist Roger. Und jedes Mal, wenn irgendwas ging, halt eben dann Roger.
Schick Roger nach vorne.
Ja. Roger geschrieben, hey. Roger gesprochen, Leute. Falls ihr es wissen wollt, genauer wissen wollt.
Habt ihr noch was oder rappen war, Leute?
Nee, ich glaube, für heute wäre das gewesen. So.
Ey, Stefan, noch. Aber nochmal hier. Official, damit du dich nicht rausreden kannst. Dann bereite dich mental noch mal Samstag auf Frostpunk vor. Lern das noch mal ein bisschen rein. Ich will eine geschmeidige Runde Samstag haben.
Ja, ist überhaupt kein Problem. Krass, noch vielleicht noch mal zum Abschluss, Andreas, noch mal für alle Zuhörer bei uns, weil wir machen ja auch nur eine Folge pro Woche. Vielleicht noch mal kurz dir die Gelegenheit zu geben, wann gibt's eure Folgen immer, wo gibt's eure Folgen? Noch mal kurz einen Überblick über euer Programm. Was kann man quasi bei euch erwarten, wenn man von, ich muss natürlich wissen, halt eben die Leute kommen hier von ihrem goldenen Bankett, ja, und wollen woanders mal gucken, was so
ab und zu geht McDonald's aber auch.
Punkten, die dir ins Gesicht spritzen von allem, was du dir vorstellen kannst.
Ja, wir sind reiner Familienpodcast, zumindest sagen wir das immer, wenn wir ausfällig werden. Nee, Monkey Talk, Brettspiel-Podcast, überall zu hören, wo es Podcasts gibt, natürlich RSS-Feed, Spotify, Apple Podcasts etc. jede Woche Montag. Ansonsten schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Was wir halt relativ aktuell viel machen, sind halt BGA-Zockabende mit der Community. Wir machen auch regelmäßig Blood on the Clock Tower Online-Runden, veranstalten wir. Also wenn ihr darauf Bock habt, schaut auch bei uns vorbei.
Ja, und Instagram, ob da Boardgame Monkeys.
Instagram auch, ja, natürlich.
Ja. Ja. Okay, also BGA, dann danke, gar keine Erfahrung mit Boardgame Arena, noch nie irgendwie was gezockt. Ich glaube, keiner von uns auf Boardgame Arena.
Hast du nicht verpasst.
Hast du nichts verpasst oder was? Halt
ich habe mal ein, zwei Runden gezockt, aber so Boardgames digital schockt mich halt meistens einfach nicht.
Ich wäre auf jeden Fall mal an so einer digitalen Runde von dem Blood on the Clock Tower mal potenziell interessiert. Wenn auf du Bock hättest, kannst du das anleiten auch?
Ja, ja, also wir leiten das immer an. Also man braucht auch keine Regelkenntnis. Wir machen dann immer eine halbe Stunde vorher eine Regelerklärung. Das heißt, man kann da einfach reinkommen, muss sich nur auf so einer offiziellen App vorher registrieren. Aber wenn ihr da mitzocken wollt, guckt bei uns auf dem Discord vorbei, weil da läuft über die Events die Anmeldung.
Okay, das heißt, wir können jetzt theoretisch mal ein Online-Event machen, wo wir das quasi mal zocken und du könntest uns damit darum mastern sozusagen. Das
auf jeden Fall. Ich kann auch, ich kann auch einfach mal für die Meeple-Porn-Community oder so eins anmastern. Das ist kein Problem, ja.
Ja, wäre geil. Dann lass uns das auf jeden Fall schon mal in der Hinterhand behalten. Hätte ich persönlich auf jeden Fall ziemlich Bock drauf. Und wenn ein paar Leute mitzocken wollen, halt eben, da findet sich auf jeden Fall immer irgendwelche Leute.
In dem Sinne, ich auch dabei.
Allerbesten Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast.
Halt, können wir dir noch sagen, du hast bei uns jetzt auch, da bist du nominiert. Jetzt hast du bei uns heute auch einen Preis gewonnen. Du bist nämlich einer der wenigen coolen veganen Boardgamer. Deswegen hast du jetzt hier den Preis gewonnen. Der ist geil. Vegan Boardgamers dieses Jahres und dann ist die Auswahl danach auch schon eng. Aber nächstes Jahr ist dann der
Daniel von, mit dabei.
Der Angelo. Nein, wie heißt er? Wie heißt er nochmal? Ich vergesse es immer von den Angelo, Dinos.
Von den Spiele-Dinos.
Wie hat Marcel Reich-Ranitzky das immer gesagt? Ich nehme diesen Preis nicht an.
Ja, okay, dann schade. Ja, dann hast du wenigstens den von der Garde.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob du den Preis annehmen wirst, ob du ihn gewinnen wirst. Wir drücken dir die Daumen. Muss man da irgendwas nominieren oder kann man da irgendwas für dich tun? Gibt es da irgendwo einen
Button,
den wir jetzt spammen können, um das ganze Ding einfach zu sprengen und dir einfach alle Preise zu geben?
Ich habe es mir selbst noch nicht angeschaut, aber ich gehe mir davon aus, bei der Brettspielgarde auf dem YouTube-Kanal unter dem Nominierungsvideo kann man bestimmt eine Möglichkeit finden, irgendwie für mich zu voten.
Okay, gucken also wir. Wenn du da Wert drauf legst, Leute, dann unterstützen wir das natürlich auch. Das
wäre mein größter Traum.
Glaube ich dir, okay.
Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Vielen, vielen Dank. Wir haben lange keinen Gast mehr gehabt. Es war wunderbar, dass wir direkt dann mal wieder seit langer Zeit so einen angenehmen Gast hatten. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen Gäste angenehm gewesen sind, sondern es geht einfach darum, dass wir, es ging um die lange Zeit, die wir keinen Gast mehr hatten. Ihr wisst, was ich meine.
Ja,
wir haben
immer noch keine Leute alles da. Gut.
Ich glaube, ich habe schon mal so eine Abmoderation bei einem Gast genauso verkackt, glaube ich. Da ist irgendwas klingelt bei mir. Leute, allerbesten Dank fürs Reinhören in diese Folge. Ihr könnt jetzt gleich weiter skippen, dann geht ihr mal zum Monkey Talk einmal rüber und saugt euch da einfach die nächste Folge direkt in eure Ohren rein und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das war ein Selçuk, Digga, Daniel.
Stopp, du wirst operiert nächste Woche, fällt aus, oder?
Nee. Also ich werd operiert, glaube ich, am Dienstag, oder? Wann ist das denn? Am Mittwoch werde ich operiert, 31. Ich werde am Mittwoch operiert.
Nächste Woche
und ich bin am Donnerstag da, frisch operiert. Wenn mir nicht der Samenstrang abreißt, nächste Woche Donnerstag ist der Podcast. Die Leute haben gesagt, okay. Ich muss da nur bis von einer Nacht quasi bleiben und danach am nächsten Tag wird da so ein Schlauch nochmal gezogen, irgendwie damit
der okay, Gott, too much information. Yeah.
Okay, Leute. Bis dann, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao.